Hörbuch FM. Ex Libris, der Büchertalk mit Jürgen Kuttner.
So, herzlich willkommen zu Ex Libris, dem Büchertalk auf hörbuchfm.de lautet dann die richtige Webadresse. Das ist, glaube ich, wichtig, dass ich das heute ansage, denn hier ist ein Gast, der in verschiedenen Bereichen Auskenner ist. In Büchern, sagt er, ist er es nicht so, aber das werden wir noch vielleicht rauskriegen hier im Gespräch auf die Frage, wenn ich ein Buch oder eine literarische Figur wäre, antwortete er per Mail, je nach Tagesform fühle ich mich mal wie Arthur Dent aus Hitchhiker's Guide oder ebenfalls je nachdem wie einer der Charaktere aus Millens Puh, der Bär. Mein Wunschkandidat wäre aber natürlich Batman, allein schon wegen der ganzen Gadgets. Herzlich willkommen, Johnny Häusler. Schon eine Weile her, dass wir uns an einem Mikrofon gegenüber saßen.
Viele Jahre.
Viele Jahre ist es her. Und du scheinst mir zurückhaltender und schüchterner geworden zu sein.
Sichi.
Okay.
Vielen Dank für die Einladung.
Johnny Häusler muss man vielleicht für die, die ihn jetzt nicht, wird ja bundesweit ausgestrahlt, nee, weltweit ausgestrahlt, möglicherweise hören extraterrestrische Intelligenzen zu. Johnny Häusler ist Johnny Häusler. Er ist Ewigkeiten Musiker gewesen, jetzt nicht mehr so intensiv, oder? Bekannter Radiomoderator, zumindest in Berlin, bei Fritz und vorher bei Radio4U. Und jetzt Betreiber eines der bekanntesten und renommiertesten deutschsprachigen Blogs, Spreeblick.com. Das ist jetzt dein Hauptjob. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Und man könnte noch dazu sagen, damit es noch mehr verwirrt, einer der Veranstalter einer Konferenz namens Republika.
Miterfinder auch, ne?
Oder? Ja, definitiv.
Miterfinder und Mitveranstalter. Die letzte ist gerade vor kurzem zu Ende gegangen.
Genau. Waren über 3000 Leute da und das war toll.
Vielleicht könntest du den Blog mal charakterisieren. Worum handelt es sich da? Ich meine, man kann ja selber mal gucken, Spreeblick kommen, aber dass man schon so eine Vororientierung.
Wenn mir das leichter fallen würde, dann hätten wir auch mehr Werbekunden. Das Problem ist immer bei Spreeblick, eigentlich ist es ein Magazin, ein Gesellschaftsmagazin. So, also man kann sich das so vorstellen. Wir haben so ein bisschen als Untertitel Pop, Politik, Produkte, Position. Pop ist unser Wort für Kultur. Also da kann es um Filme gehen, da kann es um Musik gehen. Da kann es aber auch um Internet-Popkultur gehen, die inzwischen ein ganz eigenes Genre ist und mit einem sehr eigenen Humor auch. Politik dürfte klar sein. Produkte halt immer, wenn wir mal über Technik schreiben oder so, über das, womit wir den ganzen Krempel ja schließlich machen im Internet. Also mit der Hardware oder auch mit der Software. Und Position, da geht's dann, das ist so die Schublade, die wir uns kreiert haben für Texte, die nirgends richtig reinpassen. Also die einfach vielleicht auch ein kleiner literarischer Text sind, was auch vorkommt, oder eine Meinung oder ein Alltagserlebnis oder so. Das heißt, es ist ein großes Sammelsurium und oft, wenn man so in dieser ganzen Blog-Kultur drin gesteckt hat in den letzten Jahren, dann versteht man das auch sofort. Aber das tut ja nicht jeder, was auch verständlich und auch okay ist. Und dann fragen mich Leute oft, ich habe mir das mal angeguckt, Spreeblick, aber ich weiß gar nicht, worüber schreibt ihr denn da? Wo ich immer denke, lies es doch einfach mal. Aber ich verstehe schon, was die Leute meinen. Ich glaube, man möchte auf so eine Seite kommen und dann gleich sehen, worum geht's hier.
Ja, wenn ich ehrlich bin, geht's mir ähnlich.
Ja, glaube ich.
Bücher spielen da nicht so sehr eine Rolle, Literatur spielt nicht eine Rolle. Wobei, es gibt immer den Freitagsvers, ne?
Das ist ja schon.
Das ist auch nett. Aber
das ist Lyrik.
Ingo Neumeier, genau.
Ich habe ja mit Lyrik eigentlich nicht so viel am Hut. Und im Gegenteil, also wobei wir dann ja schon fast wieder bei Puh, der Bär sind, da fand ich immer schwierig, so die Reimform. Weil entweder ist es ganz großartig oder es ist vielleicht großartig, aber man weiß es nicht so richtig. Aber so die Form, so richtig meine war es nie. Und dann kam aber Ingo Neumeier an und hat uns mit diesen Versen doch sehr beeindruckt, weil die einfach immer so einen Tagesbezug haben.
Ja.
Und außerdem, weil er, finde ich, sich sehr witzige Mühe gibt zu reimen. Und zwar nicht verkrampft, sondern das kommt schon locker daher. Sind aber immer wieder überraschende Reime. Und das freut mich dann immer. Überraschung ist gut.
Wobei, du hast doch im Grunde selber auch geschrieben, als du Songs gemacht hast, oder?
Vergiss alles, was ich gesagt habe.
Ja, und die haben sich doch wahrscheinlich auch gereimt, oder?
Hat sich auch viel gereimt, ja.
Ja, woher kommt das Misstrauen dem Reimen gegenüber?
Ich glaube, das ist in dem Moment weg, dieses Misstrauen, wo ich selber den Rhythmus höre, den derjenige, der es geschrieben hat, vermutlich beabsichtigt hat. Ganz oft geht es mir aber bei Lyrik so, dass ich den Rhythmus nicht lese und nicht höre, Und dann fehlt er mir. Und
hast du mal mit Lautlesen versucht?
Ja, klar.
Ach so, ja. Und dann ist es, naja, egal, okay.
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein komisches Klischee, was ich im Kopf habe.
Von Wobei Ulrich. Indirekt, ich habe jetzt nach Büchern auf Spreeblick gefragt, indirekt tauchen Bücher ja auch aber auf in einem deiner letzten Texte, aber eher diese moderne Form von Bücherregal. Du hast den so einen E-Book-Reader, das Kindle von Amazon, kann man ja ruhig sagen, ist ja, so viele gibt's ja jetzt auch nicht, besprochen, warst relativ angetan, nutzt ihn auch jetzt, aber eher testhalber.
Ja, das ist ja immer so mit elektronischen Geräten. Man ist ja immer erstmal beeindruckt von irgendeiner neuen Technik und gerade dieses Display, was die E-Books haben, das ist schon irre, das ist wirklich Papier. Das ist, finde ich sogar, wenn ich jetzt so beim Abendslesen, stelle ich fest, es ist besser, für mich besser als Papier. Also es reflektiert nicht wie ein Computermonitor, es leuchtet nicht, sondern das ist ja also wirklich elektronische Tinte sozusagen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Aber testweise insofern, als dass ich einfach mal gucke, was passiert. Ich habe jetzt, habe ich dir vorhin schon erzählt, was natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen können, deswegen erzähle ich es nochmal. Hab den letzten Murakami, hatte ich angefangen als Buch, was ein ziemlicher Wälzer ist, weil das irgendwie zwei Teile sind. Und habe ihn dann tatsächlich trotz eines unverschämten Preises und dann nicht mal eine Kapitelübersicht als E-Book gekauft, um einfach mich selbst zu testen und einfach selbst auszuprobieren, verändert sich mein Lesen, wenn ich das auf diesem elektronischen Gerät lese? Lese ich das lieber? Lese ich das weniger gerne? Was ist es eigentlich an dem Buch, was ich immer noch extrem liebe aus Papier, obwohl ich ja ein ziemlich digitaler Mensch bin, also nicht digitaler Mensch, aber obwohl ich digitale Kultur sehr liebe.
Dir rinnen die Bits nur so durch die Finger immer?
Das verrückt genau, du. Ich laufe, das macht immer 0-1, ja. 0-1. Und ja, ich teste mich da gerade selber, ob so dieses E-Book eine Chance bei mir hat.
Und gibt es einen Zwischenstand?
Zwischenstand ist ja, es gibt eine Chance. Also ich nutze das Gerät im Moment auch, teste so diese Zeitungsabos, weil das ist ja eigentlich so die tolle Vorstellung, dass du wirklich leichtes, flaches Gerät hast, was du dabei haben kannst, was vielleicht auch nicht so anfällig ist wie ein iPad zum Beispiel.
Wobei man aber sagen kann, eine Zeitung ist eigentlich auch ein leichtes, flaches Gerät, oder?
Ja, aber die, weiß ich nicht. Das, also ich hätte es gerne schon geliefert bekommen.
Ja, wobei,
klar,
ja,
ich kann eine Zeitung abonnieren. Aber
FAZ-Format ist natürlich ein bisschen größer als ein iPad.
Ja,
Gut, aber du bist also da noch unentschieden. Und hast du jetzt schon noch so mehrere, noch andere Bücher drauf? Oder?
Also tatsächlich natürlich viele Sachbücher. Es gibt eine Anwendungsform auch für diese Geräte, glaube ich, super wäre, nämlich für PDFs, also für Dokumente. Zum Beispiel, ich habe auch aus den Kommentaren bei Spreeblick rausgelesen, dass viele überlegen, sich so ein E-Book anzuschaffen, um, weiß ich nicht, Ingenieure oder Leute, die technisch unterwegs sind, brauchen halt Unmengen von Nachschlagewerken dauernd bei sich. Und für PDFs zum Beispiel eignet sich's noch nicht so super. Ich glaube, wenn man da noch nachbessert, dann ist das ein großartiges Wissensarchiv zum mit rumschleppen.
Das war damals irgendwie mein Traum, mit so ein Lexikon im Computer zu haben. Aber das hat sich ja jetzt erledigt eigentlich mit Wikipedia. Da hat man ein Lexikon. Da braucht man jetzt nicht Brockhaus
auf Internet hast.
DVD oder CD-ROM. Naja, man kann es auch runterladen. Ja. Wikipedia. Also okay, gut.
Jetzt sind wir schon wieder zu sehr digital.
Jetzt sind wir schon gleich ins Digitale gekommen. Ja, das macht ja aber nicht. Fangen wir mal aber immer mal irgendwie 30, 40 Jahre zurück. So, stammst du eigentlich aus dem Haushalt, in dem jetzt gewissermaßen die Bücher ein alltäglicher Gebrauchsartikel war?
Überhaupt nicht, leider. Also meine Eltern habe ich eigentlich selten mit einem Buch gesehen, wenn dann eher meine Mutter mit sehr leichter Literatur. Also kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwelche Klassiker dabei waren.
Würdest schon Schund sagen, nur weil es eben deine Mutter ist, sagst du dann eben sehr leichte Literatur.
Genau.
Ja.
Nee, ich finde ja, dass Schund nicht Schund ist. Also Trash ist, weißt du, ich finde, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Das ist so wie bestimmte Fernsehsendungen auch. Ich finde, das muss ja nicht immer alles Hochliteratur sein. Aber nee, es war definitiv kein Buchhaushalt. Wir hatten Bücher, die standen da, damit da irgendwas im Regal steht. Da waren dann so alte Karl-May-Bände aus der Jugend von meinem Vater. Ob er die jemals gelesen hat, weiß ich bis heute leider nicht. Die habe ich dann auch reingeguckt und selbst dann so spätere Versuche, die spannenden Stellen in bestimmten Büchern zu finden. Und wenn man mal alleine war, so im Alter von 15, 16, selbst da habe ich gemerkt, dass die Ausbeute nicht allzu groß ist. Das waren schon eher so Sachen, die meine Eltern, glaube ich, schon von ihren Eltern geerbt hatten und da war nichts bei,
Aber jetzt so, sagen wir mal, auch in einer, oder Eva, noch sogar noch einen Schritt zurück. Kinderbücher, gibst du Kinderbücher? Bist du mit Kinderbüchern groß geworden?
Hast du, ich glaube, so ein paar Klassiker.
Kinderbücher gelesen?
Also so Räuber Hotzenplotz, so eine Sachen. Astrid Lindgren.
Ja.
Auch vorgelesen bekommen und so. Tatsächlich ist aber, muss ich zugeben, eine meiner wichtigsten literarischen Kindheitserinnerungen sind die lustigen Taschenbücher, Mickey Mouse.
Ja.
Habe ich geliebt. Also ich habe tatsächlich über die Dinge auch lesen gelernt. Ich konnte schon relativ okay lesen, bevor ich in die Schule gekommen bin, weil ich das lesen wollte. Und mein Vater hat mir die Sachen so oft vorgelesen, wo ich heute denke, wo ich selber ab und zu vorlese, boah, zum 15. Mal die gleiche Geschichte vorlesen, muss Horror gewesen sein. Aber irgendwann konnte ich die auswendig und habe dann die Worte dazu gesehen und so.
Wenn man selber Kinder hat, begegnet man ja der Kinderliteratur gewissermaßen wieder, nochmal. Ja. Gab es da so Wiederbegegnungen bei dir? Du hast ja auch Kinder. Also du hast jetzt Astrid Lindgren gesagt, hast du die nochmal gelesen? Nochmal Pippi Langstrumpf oder
ja, Astrid Lindgren vom
Dach oder irgendwie so eine Geschichten?
Ja, haben wir alles dann auch zwischenzeitlich mal wieder gelesen und so. Und dann fällt einem, bei vielen Sachen fällt einem auf, boah, die sind schon aber auch simpel. Also ja, viel simpler, als ich sie in Erinnerung hatte. Aber wahrscheinlich von der Geschichte her immer noch gut oder auch vielleicht genau, weil sie so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind für Kinder, deswegen so geeignet. Ich finde, auf dem Kinderbuchmarkt hat sich, glaube ich, super viel getan in den letzten Jahren. Also es gibt wirklich großartige Sachen und ich, während ich rede, versuche ich mich an eine dieser großartigen Sachen zu
erinnern. Aber du bist jetzt auch bei den Klassikern geblieben, gewissermaßen.
Naja, man holt die halt schon auch wieder vor.
Jetzt
ja, also Puh der Bär ist natürlich eine ganz besondere Geschichte nochmal, einfach durch die Übersetzung von Harry Rowold und vor allen Dingen aber durch das Hörbuch. Ich meine, Puh hat sowieso natürlich eine eigene, ist ein hochphilosophisches Buch, finde ich, ganz toll, irre, Wahnsinn, aber das Hörbuch macht einem das erst richtig klar, weil also ich finde, das ist wirklich ein Meisterwerk an Übersetzung und auch an Interpretation, wie der die verschiedenen Charaktere durch seine Stimme wieder denen ein Leben einhaucht, Wahnsinn. Also und das haben wir so oft gehört, weil das immer so die Notbremse ist, wenn man lange Autofahrten zum Beispiel hat, dann, wenn es gar nicht mehr geht mit den beiden hinten im Auto, dann kommt Puh der Bär rein und dann ist Stille und es wird zugehört, die sprechen das teilweise wirklich passagenweise auswendig. Und das ist ja absolut.
Das war auch ein Buch, das du schon als Kind kanntest.
Als Kind nicht. Also ein Kinderbuch.
Ach so, stimmt, war das bei mir nicht. Das kam erst später. Ist ja auch erst später, ne?
Die kam ja ganz spät, ja. Aber ich blöderweise hat man eine Zeit lang kannte man dann so diese Disney-Version. Und da wäre ich nie drauf gekommen, dass das wirklich großartig ist. Und tatsächlich das richtige Original habe ich erst später kennengelernt. Mhm. Da war ich schon erwachsen.
Dann, sagen wir mal so, als Jugendlicher, so zwischen 12 und 18, da ging es ja dann schon richtig los bei dir mit Musik und Radio sogar, ne? Wann hast du mit Radio angefangen?
Mit Radio, glaube ich, so, zum ersten Mal versucht habe ich es mit 16, 17 oder so. Da habe ich auch noch nichts bekommen. Ich musste dann erst 18, 19, 20 werden. Aber ich glaube, mit 18 gab es so die ersten Versuche bei so damals so Radiostationen, die sich ausprobiert haben, auf dem Privatsektor zum ersten Mal. Und dann später beim SFB.
Es gibt ja immer so Sachen, mit denen man sich dann so als Pubertierender oder Spätpubertierender oder Jugendlicher, mit dem man sich selber definiert, identifiziert, Gruppen bildet. Das ist natürlich ganz stark Musik, aber es ist ja teilweise auch Literatur. Spielt das für dich eine Rolle, sich irgendwie auch über Bücher? Ich kann mich erinnern, dass man so als 15, 16 Jahre so Hesse unterm Rad gelesen hat, sich total unterdrückt fühlte oder Brecht und total überlegen fühlte.
Ist wirklich, das bereue ich bis heute oder das kann man gar nicht bereuen, weil das gar nicht ein unbedingt aktiver Entschluss von mir war oder so, aber es ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß, es gab so ein paar Leute bei uns an der Schule, bei denen es auch so war. Ob das jetzt Hesse war, weiß ich nicht, aber weiß ich nicht, ich könnte sogar den Namen nennen, der tatsächlich mit der Mao-Bibel rumgelaufen ist und das war auch irgendwie ganz wichtig für den, halt auch daraus immer zitiert und gezeigt und guck mal hier, und das fand ich schon auch cool. Also, okay, und dann habe ich da auch mal dann intensiver reingeguckt und dachte, naja, ist jetzt
okay. So prickelnd passt sind die Texte
jetzt,
nicht, oder?
Passt jetzt hier auf mein Leben jetzt nicht so richtig, aber hab wahrscheinlich auch mindestens die Hälfte nicht verstanden. Und natürlich auch als Jugendlicher dann irgendwie mal Marx angefangen und so, wo man dachte, muss sein.
Ja.
War mir aber alles zu weit von meinem damaligen Leben weg. Also, und alles, was wir so an Klassikern angefangen haben in der Schule, Literatur in der Schule war immer so ein bisschen schwierig, weil dann hieß es immer so, bis morgen lest ihr bitte Kapitel 15 bis 18. Und das hat man dann vielleicht auch getan, aber immer so aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich war tatsächlich sehr mit Musik beschäftigt, ja. Deswegen so tatsächlich mal ein paar Stunden lesen einfach eigentlich nicht drin waren, weil in den Stunden habe ich lieber im Plattenladen gestanden. Dann habe ich irgendwann entdeckt, dass es immer diese Reklamzusammenfassungen gibt, die tatsächlich, bis heute gibt es einige Bücher, wo ich nicht weiß, ob ich die gelesen habe oder nur die Reklamzusammenfassung kenne. In denen dann ja auch immer die Interpretationen drin waren. Und da wurde es dann doch ein bisschen spannend, weil ich natürlich eigentlich schon gerne gelesen habe und vor allen Dingen auch gerne darüber geredet habe, was man da gelesen hat. Und dann manchmal so aus jugendlichen Angeber-Revoluzertum, manchmal aber auch aus Überzeugung irgendwie diese Interpretationen alle total doof fand und gesagt habe, ich seh das total anders. Und das fand mein Deutschlehrer dann damals wieder toll.
Wobei kann ich mich erinnern, dass ich auch mal als Jugendlicher irgendwann auch so einen Romanführer gelesen habe, wo gewissermaßen aus dem Roman immer eine Erzählung gemacht wurde. Das fand ich dann auch ganz cool. Ja. Wurde einfach so nacherzählt, wurde, dachte ich, oh, ist ja ein schöner Text, man braucht die 800 Seiten nicht zu lesen.
Ich habe aber zu erkennen, dass es in einem Text ja um mehr geht als den reinen Inhalt oder so, das hat bei mir, glaube ich, viel länger gedauert als bei anderen.
Gibt es gewissermaßen so ein literarisches
Erweckungserlebnis? Hat bei mir übrigens auch in Sachen Musik viel länger gedauert als bei anderen. Ich meine, Punk war ja, womit ich dann so mein, was für mich so die Initialzündung war, selbst Musik zu machen, im Alter von 14. Da waren die Texte ja auch jetzt nicht unbedingt literarisch anspruchsvoll, sondern da ging es darum, Dinge beim Namen zu benennen, weißt du, was natürlich vorher auch schon andere gemacht haben. Aber
Schon auch immer gebrochen in die englische Sprache, oder? Oder hast du Deutsch?
Ja, die habe ich immer
so punkmäßig deutsch gesungen? Nee.
Nee, wir haben tatsächlich, meine erste Band hat Deutsch gesungen.
Ja.
Und da habe ich Deutsch gesungen und dann später Englisch, weil wir das irgendwie cooler fanden. Und war ja Englisch, finde ich, auch nach wie vor für Popmusik in jeder Form. Ich bin ganz, ganz froh, dass heute das Bands schaffen, deutschsprachige Musik zu machen, die toll ist. Damals gab es nicht so viel. Da kam dann Neue Deutsche Welle und so. Das war aber dann auch alles eher, also viel Umter und so. Oder dann halt so die DAF-Version mit abgehackten deutschen Sätzen und so. Aber ich schweife mal wieder ab. Jedenfalls zu erkennen, dass da durchaus, dass man auch mit Worten natürlich nochmal viel kreativer umgehen kann, das hat schon auch nochmal gedauert, auch in der Musik.
Welche Rolle spielt denn, du warst ja dann, du hast, glaube ich, die Texte geschrieben bei Feeling B, oder?
Das passiert dir immer, Plan B.
Passiert mir jedes Mal.
Feeling B gab es aber auch zu der Zeit.
Feeling B gab es auch zu der Zeit. Bei Plan B die Texte geschrieben, welche Rolle spielte dann die, gewissermaßen, das ist ja dann die andere Seite der Barrikade, wenn man so will, gewissermaßen die Arbeit am Wort, das irgendwie den richtigen Ausdruck zu finden oder die richtige Formulierung zu finden, oder war das doch eher ein bisschen marginal? Also letztendlich geht es ja, würde ich behaupten, bei Musik dann doch viel stärker um Musik, oder ich habe, sagen wir, als Musikkonsument auch ewig gebraucht, ich gewissermaßen
Texte entdeckt habe. Das war mir schon sehr wichtig. Sicher anfangs überhaupt nicht in einer Form, also in einer künstlerischen Form, sondern da ging es vielleicht eher darum, dass man das gesagt hat, was man sagen wollte, und dann in der dritten Strophe vielleicht, was fällt mir denn noch dazu ein, weil eigentlich habe ich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich weiß das schon, bei den ersten Texten, auch auf sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch, hatte man schon immer im Kopf, kann ich das auch in, ist das jetzt, ich will das nicht nur dahin sagen, sondern ich will das auch meinen.
Ja.
Also das war schon wichtig. Und so gegen Ende von Plan B, also als speziell mit dem Album, was gar nicht auf dem Markt erschienen ist, hatte ich, glaube ich, dann auch endlich einen Punkt erreicht, wo ich eine eigene Kreativität geschafft habe, mit Worten umzugehen. Also wo ich gesagt hätte, okay, jetzt habe ich langsam auch einen textlichen Stil gefunden. War da auch stolz drauf. Also das war auch wie so ein Durchbruch. Wir haben das damals in New York aufgenommen, die Platte. Und zum ersten Mal hatte ich da den Eindruck, ich fange mal an, assoziativer zu schreiben. Und nicht immer, heute bin ich die Straße runtergegangen und da ist mir Folgendes passiert und ich finde das ungerecht. Sondern einfach ein bisschen kreativer und auch vieldeutiger zu schreiben.
Gab es so Reaktionen jetzt auch auf deine Texte, auf die Songtexte gewissermaßen?
Erst, und das klingt total bescheuert, aber erst in Amerika. Wir waren zweimal sehr lange auf Amerika-Tournee, also sind zweimal jeweils quer durchs Land hin und zurück. Und ich war positiv erschüttert davon, dass in jeder College-Radiostation, wo wir saßen, die Leute uns auf einzelne Texte, auf Textpassagen, auf Textstellen angesprochen haben.
Naja, weil die sie natürlich ganz unmittelbar verstehen, oder? In Deutschland ist es ja dann doch irgendwie was anderes. Da ist ja irgendwie die Stimme dann das sechste Instrument oder fünfte Instrument.
Das war ein ganz toller Moment, weil man sich da zum ersten Mal ernst genommen gefühlt hat. In Deutschland wusste man schon, naja, die singen ja auch gegen Ungerechtigkeit, aber das war es dann meistens auch.
so als Autor jetzt gewissermaßen, kann man da durchaus so beschreiben. Gibt es da so ein paar Texte, auf die du besonders stolz bist, die dir noch so in Erinnerung sind?
Wo
du
hauptsächlich denkst, aus dem letzten Album, was keiner kennt oder wenige kennen.
Aus diesen 5 Texten würde ich ein ganz schmales Gedichtbändchen machen.
Genau. Ja. Ach, ich hätte dir mal ein Buch mitbringen sollen. Ich habe ja ein Buch. Das gibt so ein kleines kostenloses Heftchen von mir, was auch so in dieser Reklam,
das
aussieht wie Reklam.
Und was steht da drin?
Die Geschichte heißt Uwe. Das ist eine Geschichte.
Ein geiler Titel.
Das habe ich auch gehört. Das verkauft.
Ja.
Das war eine nackte Frau vorne drauf.
Ja, ja, super.
Genau. Nee, ist nicht eine inhaltlich eine spannende Geschichte, die tatsächlich so passiert ist, aber textlich jetzt finde ich nicht eine der stärksten.
Ja.
Ich wollte eigentlich eine andere, aber die Jungs, die das machen, die den Verlag machen, die haben gesagt, nee, die finden die Geschichte toll und wollen die rausbringen. Die kann man so in so einem Automaten ziehen.
Ach so. Und verkauft sich sowas?
Ich habe keine Ahnung.
Weiß ich nicht, ja.
Nee, ich glaube, das ist einfach so eine andere Form von Literaturvertrieb, die sich da ausgemacht
haben. Gab es denn im Schreiben für dich so eine Vorbilder, was jetzt vielleicht auch die künstlerische Form oder die künstlerische Haltung oder den künstlerischen Anspruch betraf? Ich meine, jetzt ist er 70, jetzt wird er 70 oder ist 70 geworden und seit 10 Jahren redet man ja darüber, Bob Dylan den Literaturnobelpreis zu kriegen. Also inzwischen ist es ja gewissermaßen auch in so Seriositätsbereiche oder ist dieses Feld ja, hat es ja auch irgendwie so eine hochkulturelle Konnotation durchaus. Gab es für dich so Vorbilder, bei denen man irgendwie
die waren dann tatsächlich
gelernt hat? Oder?
Also definitiv immer britisch.
Ja.
Also da mich hat immer bis heute fasziniert und begeistert mich das, was viele Engländer, viele Briten können, eine gewisse Dinge schon ernst nehmen zu können, ohne sich selbst dabei zu ernst zu nehmen. Also eine gewisse Selbstironie, die aber nicht zynisch wird, oft, manchmal dann doch. Immer auch einen Witz dabei zu behalten, auch eine leichte Sicht auf die Welt, auch wenn es furchtbar ist. Und so, diese Kombination, die wirklich sehr einzigartig ist, glaube ich, die hat mich schon immer beeindruckt.
Ja, für mich am besten bei den Kings.
Bei den Kings kommt, zum Beispiel, aber genauso.
Ja.
Clash, meine große Helden, musikalisch nicht ganz so. Also von so
Selbstironie
war da
ja.
nicht so richtig viel zu hören. Aber auch die hatte ich den Eindruck, haben so ihren richtigen Schreibstil, also speziell Strummer, eigentlich auch erst später gefunden, so mit Combat Rock, wo Texte drauf sind, die ich bis heute nicht wirklich verstehe, wo ich aber den Eindruck habe, da ist tatsächlich jemand am Werk gewesen, der da so einen Punkt in seinem Schaffen gefunden hat, wo er echt tolle Lyrik gemacht hat, dann wieder. Die sich dann auch gar nicht mehr gereimt hat.
Wenn du sagst, Combat Rock, Sachen, die du bis heute nicht verstehst?
Naja,
ist ja nicht ein ganz frisches Album, du kennst es wahrscheinlich schon eine Weile, du hast es sicher.
Naja, ich verstehe es inzwischen,
10, 15, 20 Mal gehört.
Inzwischen schon, aber nicht Zeile für Zeile. Also, es ist bei bestimmten Songs schon klar, worum es geht. Straight to Hell ist zum Beispiel so ein Song, den ich auch textlich absolut fantastisch finde, die eher so Bildmalerei ist. Was jetzt nicht ein Anti-Vietnam-Song oder Pro-Vietnam, sondern was eigentlich nur so ein, das ist wie so ein Spielfilm. Das ist echt wie so ein kleiner Film, der da abläuft. Oder auch so diese, wenn man weiß, dass die damals ja auch in Vietnam dann waren und so, dass man da irgendwie so eher die Atmosphäre oder Stimmung tatsächlich in so einen Song reingekriegt hat, auch durch die Wörter. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Aber trotzdem ist für dich schon immer noch so eine Art Mauer zwischen, sagen wir mal, Pop-Lyrik oder Rock-Songs und jetzt so das, was man normal Lyrik nennt.
Ja, aber da müsste man mal einen Analytiker ranlassen. Weiß ich auch nicht, woran das liegt.
Naja, das ist vielleicht, ich meine, das kann ja schon irgendwie sein, dass das natürlich irgendwie wirklich auch so ein anderes Image hat, das was stimmt. einen erstmal davon abhält und
als eine Schwelle erscheint. Ich glaube, das hat schon mit dem Image zu tun,
dass man irgendwie nicht rüber
will. Mir hat neulich ein Verleger gesagt, dass es in Deutschland leider mehr Lyriker gibt, als Leute, die Lyrik lesen. Also es gibt offenbar mehr Leute, die Lyrik schreiben, als die es lesen.
Wobei es ist wahrscheinlich in aller Welt so. Also man darf sich nichts vormachen. Lyrik ist jetzt, glaube ich, also es gibt, wann ist mal Lyrik in irgendeiner Bestsellerliste? Das geht doch quasi überhaupt gar nicht. Und wenn es in der Bestsellerliste auftauchen würde, dann können wir davon ausgehen, dass es großer Dreck ist. Also das ist irgendwie...
Wahrscheinlich, ja.
Vielleicht noch, die Ausnahme wäre noch Wilhelm Busch, aber der taucht ja dann auf den Bestsellerlisten wahrscheinlich auch nicht mehr auf. Vielleicht auf den Longsellerlisten.
Wenn die Marktforschung das ergibt, dann kommt vielleicht Frank Schätzing.
Ich würde mal vorschlagen, dass wir kurz als Break, ganz kurz, weil vorhin schon Winnie Pooh genannt wurde, mal die russische Variante. Da gibt es auch einen russischen Trickfilm.
Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh, ja, aber da heißt er Winnie Puch. Dass wir da mal kurz Winnie singt quasi selber, kurz reinhören, dauert 40 Sekunden, hört sich aber herzzerreißend, schön und rührend an.
Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
Hörbuch FM. Ex Libris. Der Büchertalk mit Jürgen Kuttner.
Das war aus dem Englischen ins Russische übertragen von Harry Rowold, Winnie Puch. Kurzer Song aus dem Trickfilm.
Ich habe ihn nicht wiedererkannt.
Genau, okay, gut. Meine Frage jetzt, gab es für dich so eine Art Schlüsselerlebnis, wo du dann doch noch so an Literatur rangefunden hast oder wo die Tür aufging oder du die Schwelle rüber warst oder dachtest, könnte er was, auch wenn ich jetzt nicht alles lese, könnte er doch was sein?
Ich habe immer wieder Bücher gemocht, also sei es irgendwie so als so Zwischenkind und Jugendlicher irgendwie so Abenteuerromane und ich glaube, es gibt halt genauso wie diese ganzen, wie heißt denn das, Enid Blyton und sowas habe ich auch gelesen, ja. Tatsächlich. Ich mochte schon das Konzept eines Buches, einer Geschichte und vor allen Dingen, glaube ich, was ich aber auch erst viel später natürlich erkannt habe, einer Dramaturgie. Also bis heute versuche ich auch, und das ist ein konstanter Prozess des Übens und Dazulernens, aber ich möchte, dass ein Text, selbst wenn es ein Sachtext ist, wenn ich über irgendwas möglichst sachlich schreibe oder gar keine Geschichte erzähle groß, möchte ich, dass dieser Text eine Dramaturgie hat. Die braucht einen Anfang, die braucht einen Höhepunkt und die braucht ein tolles Ende. Und das habe ich, dafür habe ich schon vielleicht dann auch wieder gepaart mit der Musik irgendwie ein Gefühl entwickelt und grundsätzlich Bücher, Literatur fand ich schon klasse und was ich dann aber so richtig verschlungen habe irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, vermutlich so irgendwie zwischen 17 und 20 oder so in dem Dreh, war dann halt tatsächlich natürlich Douglas Adams, was mir, Per Anhalter durch die Galaxis oder Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, was mir einfach gezeigt hat, dass es Menschen gibt, die den ganzen Wahnsinn da draußen nochmal ganz anders betrachten. So.
Komm, jetzt machen wir gleich weiter mit Douglas Adams. Ich wollte nur noch mal ergänzen, heute hier bei Ex Libris Johnny Häusler, Ex-Musiker, Ex-Moderator, aber Real-Blogger und Republika-Miterfinder und Veranstalter. Jemand, der durchaus sagt, also ich finde, das ist immer das Problem an so einer Büchersendung, dass man gewissermaßen sofort in diesem germanistischen Muster drinne ist und sich eigentlich für alles rechtfertigt, was man nicht gelesen hat. Du hast hier in dem Anfangsfragebogen gesagt, noch heute bin ich kein Literaturkenner, scheiterte an vielen Klassikern, weil sie mich langweilen und lese viel mehr Sachbücher als Romane. Mir geht es in gewisser Weise hinauso, dass ich mich auch immer denke, verteidigen zu müssen, weil ich jetzt das und das und das nicht gelesen habe. Ja, man liest eben das, was man liest und das finde ich irgendwie auch völlig legitim. Und wenn ich jetzt so nachfrage, dann ist es jetzt auch irgendwie überhaupt gar keine Kritik, weil vielleicht so eher aus der eigenen Erfahrung ist, dass mich dann schon manchmal diese großen Namen schon immer irgendwie fasziniert haben und ich da mal so ein Wunderreich irgendwie auch vermutet habe und dachte, das muss ich jetzt mal lesen. Dostojewski muss ich mal lesen. Oder
das Kafka ist ja, klar, so das habe ich auch alles gemacht. Großen also Kafka Dinge. Auch und so. Da habe ich auch, weiß ich nicht, ich glaube Kafka sogar irgendwas ganz durchgelesen und dann andere wieder nur angefangen. Und so. Ich habe, glaube ich, unfassbar viele Bücher angefangen. Und
also diesen Zauber gab es für dich schon, aber
den gab es auch.
Der Schlüssel passte
irgendwie nicht. Den gab es aber auch. Also es gab diesen Zauber bei bestimmten Namen. Es gab aber auch so ein bisschen die vermutete Verpflichtung dazu. Mhm. Und es gab bestimmt auch ganz lange da so eine Art Minderwertigkeitskomplex, dass ich dachte, oh, wenn aber die alle das gelesen haben, dann muss ich das auch lesen und so. Und das hat sich aber natürlich irgendwie mit späterem Alter irgendwie aufgelöst und jetzt ist das genauso entspannt wie du heute. Wobei es immer schade finde, dass man so bestimmte Sachen nicht kennt. Wobei ich ganz sicher bin, dass andere Leute es auch nicht kennen und nur so tun, als ob sie es kennen. Mhm. Aber ich bin da inzwischen auch entspannt und denke auch, also solange man liest und gerne liest und da dann auch irgendwie seine Favoriten findet, lese im Moment ein großartiges Buch, was aber auch eigentlich Mainstream ist. Aber das ist mir alles Schnuppe. Ich meine, auch sowas wie Nick Hornby ist mega weltberühmt geworden und ein Film draus geworden und so. Und es ist trotzdem ein fantastisches Buch. Also es wird dadurch ja nicht abgewertet. Ich glaube aber, dass ich aus einer gewissen Anti-Haltung, die vielleicht ein bisschen naiv oder ein bisschen dumm war oder so, die aber halt damals so war, auch viele Sachen tatsächlich aktiv abgelehnt habe, auch sie zu lesen. Ich habe sie absichtlich nicht gelesen, nämlich weil, und zwar aus dieser Haltung raus, die vielleicht auch ein bisschen mit Punkrock zu tun hatte, so von wegen, was wollen die alten Säcke mir denn sagen, weißt du?
Ja.
Und tatsächlich es ist natürlich toll, irgendwie in Nietzsche reinzulesen, in Kant und so. Das ist bestimmt auch so ein bisschen, ist das ein Grundwissen, was man haben sollte. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss die Philosophie für mein Leben, ich muss die eigentlich selbst erfinden, auch wenn ich der 500 Milliardste bin, der das tut und auf dieselben Schlüsse kommt. Aber ich möchte das immer, heute nicht mehr so, aber ich wollte das immer selbst erfahren und selbst rausfinden. Und dann auch vielleicht sogar meine eigenen Worte dafür finden.
Wobei man muss ja schon sagen, es gibt ja wahrscheinlich doch irgendwie einen Unterschied zwischen jetzt so eigener Lebensphilosophie für sich und jetzt sagen wir mal wirklich Philosophie, Geschichte der Philosophie.
Ja, natürlich, klar. Aber den Anspruch habe ich gar nicht. Da reicht es erstmal für mich selber.
Wobei ich auch mal sagen würde, Nietzsche lässt sich wahrscheinlich wirklich, also definitiv leichter und unterhaltsamer und entertainmentmäßiger lesen als Kant, den man, glaube ich, wahrscheinlich nur versteht, wenn man Latein kann, was ich auch nicht kann.
Also ja, und dann sind ja wahrscheinlich auch einige dieser Leute wahrscheinlich waren in ihrer Zeit ja selbst irgendwie Punkrocker und haben, weißt du, so. Aber ich hatte irgendwann, also speziell so in eine Phase der Jugend oder sagen wir mal bis 25 oder so, habe ich das, glaube ich, auch ein bisschen aktiv abgelehnt und das bereue ich schon ein bisschen. Und deswegen, glaube ich, hat man da immer so ein bisschen den Eindruck, man müsste sich entschuldigen. Aber so war es halt und ist halt so.
Aber zu spät ist es ja nicht.
Nee, ich habe ja jetzt auch so ein E-Book, da habe ich mir irgendwie hier, da gibt's ja so viel Kram irgendwie, der inzwischen lizenzfrei ist, da kannst du dir.
Das weißt du, die Toten sind alle umsonst.
Ey,
Kant holst du dir mal Gutenberg runter, Gutenberg sag ich jetzt schon, gut.
Fies, oder?
Das ist aber auch so prägend, so schrecklich, oder?
Voll.
Also erstens, dass der denselben Namen trägt, aber naja, wobei mit dem Tee mehr. Naja, wir haben es, wir können es uns leisten. Na,
ich kaufe mir noch einen Tee. Drauf. Ja, genau. Wer weiß, ob das seins ist. Aber mit Gutenberg ist es wirklich ganz doof, weil es gibt ja auch das Gutenberg-Archiv.
Ja.
Und wenn man dann immer das Gutenberg-Archiv, nicht das Gutenberg.
Gut, Douglas Adams, Hitchhiker's Guide.
Ja.
Das ist schon ein Buch, das irgendwie ein bisschen das Leben verändert, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich das Leben verändert, aber also als ich es das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch, das knallt ja irgendwie rein. Also das ist ja irgendwie kaum vorstellbar.
Ja,
weil auch aus diesem Muster so einer ordentlichen, rationalen Science-Fiction rausfällt, oder? Mhm. Wo man immer wartet, da steht jetzt ein schwarzer Kasten auf dem Tisch, der kann das und das. Jetzt kommen die Außerirdischen, die haben nur drei Finger und grüne Hautfarbe und so. Aber ist ja mal so ein komischer Realismus.
Ja, das war so Monty Python in Literaturform in gewisser Hinsicht und wobei wir zum Genre Science Fiction ja auch gleich nochmal kommen können, was nämlich auch gar nicht so unspannend ist, obwohl ich auch da weiß, es gibt Leute, die viel mehr zu sagen hätten, aber so aus meiner Sicht.
Halt es geht ja, die anderen sind ja nicht hier, es geht ja um dich. Du musst sagen, was du dazu zu sagen hast.
Aber wir waren bei Douglas Adams genau, ja, das abgesehen davon, dass er halt viele Genres ja da irgendwie durch den Kakao zieht und insbesondere natürlich Science Fiction, die mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr interessiert hat. Also gab es auch mal so eine Phase, so eine in der jugendlichen Zeit, ne? Als Jugendlicher, dass man so Science Fiction gelesen hat und also nicht ein bisschen Asimov und so.
Und sowas ist dann aber doch irgendwie eher nicht hängen geblieben bei dir. Also ich frage nur nach. Also weil ich, sagen wir mal, sowas wie Philip K. Dick jetzt gerade vor kurzem im Grunde erst entdeckt habe. Also vor ein paar Jahren so irgendwie draufgestoßen bin und irgendwie gestaunt habe. Ich
dann auch tatsächlich nach Blade Runner zum ersten Mal wirklich gelesen.
Oder so eine eigentümliche Figur wie James Tiptree.
Ja, warte mal, Philip K. Dick ist doch du, Android Streamer Sheep.
Ja, genau.
Arthur C. Clarke war dann auch mal kurz und Ja, also so mit Science Fiction hatte ich schon irgendwie so eine kurze
Romanze. Also für mich war absolut prägend Lem.
Also eine kurze Romanze vor der. Dann Douglas Adams und ja. William Gibson und so. Aber können wir noch zukommen. Lem habe ich auch mal irgendwie so Kurzgeschichten, glaube ich, gelesen.
Ja.
Aber nee, es hat mich alles nicht so gefesselt, dass ich gedacht habe, da brauche ich jetzt noch das dritte Album und das vierte, so, weißt du, um es mit Bands zu vergleichen. Nee.
Kannst du es beschreiben, woran das lag oder was dann der Unterschied?
Es hat, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es in der Phase, wo man dann halt so seine eigene Kultur sich schafft oder für sich entdeckt, brauchte ich wirklich, glaube ich, einfach frischen Stoff. Und so ein frischer Stoff war dann Douglas Adams zum Beispiel, den ich als Autor meiner Generation empfunden habe. Was ich halt mit den ganzen älteren Sachen, was ja überhaupt kein Qualitätsmerkmal ist, aber das ist so, wie wenn ich heute im Büro sitze und wir ja jüngere Mitarbeiter haben und dann spielen die irgendwelche Bands und ich muss mir schon immer auf die Zunge beißen. Ich immer sage, die klingen ja wie, oder haben ja die schon damals gemacht und so. Genau wie das, was mir die Älteren damals erzählt haben und was mir scheißegal war, was mich sogar geärgert hat. Selbstverständlich. Ich glaube, jede Generation braucht halt seine eigenen Autoren, egal ob für Musik oder für Literatur.
Wobei ich habe ja relativ früh für mich die Regel, die natürlich so nicht stimmt, aber erfunden, ich lese nur Sachen von Leuten, die schon tot sind. Also die selber ihre blöden Bücher nicht mehr anpreisen können und nicht mehr durch Talkshows tingeln und nicht mehr den mit irgendwie Pfirsichhaut den Literaturredakteur bei der FAZ beschwatzen, sondern die dann hässlich aussehen, lispeln und tot sind. Dann denkt man irgendwie, dann muss es irgendwie doch an den Büchern liegen.
Ja, kann ich verstehen. Das kann mir gut vorstellen, dass ich da auch irgendwann zu komme, weil also es ist einem auch schon manchmal passiert, dass man ein Buch toll fand und dann hat man den Autor erlebt.
Haben wir ja bei Douglas Adams Glück, der ist ja inzwischen tot, kann man jetzt unbeschwert lesen. Ja, schrecklich.
Weise, muss man genau. Dem leider sagen. Ja. Meine, da wären doch noch wirklich großartige Sachen gekommen. Wenn es nicht Bücher gewesen wären, dann hätte der noch eine Platte gemacht oder keine Ahnung, oder eine Fernsehshow oder was weiß ich. Einfach so ein lebensfroher Mensch. Aber ich meine, der hat ja dann mit Die Letzten ihrer Art, glaube ich, hieß das, ne? Diese zoologische Serie. Also da war einfach so ein Mensch, der so lebensbejahend war und der so einen tollen Blick auf die Welt hatte, finde ich. Also so einen beruhigenden Blick auf die Welt in gewisser Hinsicht. Man hat immer den Eindruck, solange es Douglas Adams gibt, kann das alles nicht so schlimm sein. Und dann ist der gestorben und das war, dann plötzlich war es auch alles schlimm. Also auf eine Art. Also ja, deswegen finde ich, das Buch hat schon, verändert schon das Leben, wenn man es gelesen hat. Aber die Haltung kann ich auch verstehen. Das ist ja auch mal so ein bisschen so eine Frage des eigenen Alters. Ich habe vor 2 Jahren oder so habe ich mal auf so einem Panel gesessen bei einer Musikkonferenz. Und da waren alle Leute so in meinem Alter. Also ich werde jetzt dieses Jahr 47. Die waren alle so Mitte 40 oder so. Und da ging es um die Zukunft der Popmusik oder so. Und da habe ich gesagt, habe ich auf dem Panel gesessen mit 5, 6 anderen Männern in meinem Alter und habe gesagt, aber seien wir doch mal ehrlich, wie wir hier sitzen, haben noch mehr Vergangenheit als Zukunft. Und da ging ein Raunen durch. Und ich meinte das witzig, weil das ja auch stimmt. Also ich meine, weißt du, muss man doch jetzt
40 Jahre hinter dir, noch 20 bis zur Rente, oder?
Muss man doch mal. Gut. Arbeiten für immer. Aber was ich damit sagen wollte, ist, was in der Zukunft passiert, ist bestimmt noch andere Leute natürlich, ist bestimmt viel jüngere Leute. Und ich finde auch, es ist doch toll, älter zu werden, weil man ja dann irgendwie sich viel mal wieder für die Vergangenheit interessiert und deswegen dann vielleicht auch für ältere Autoren. Wogegen halt, wenn man 20 ist, dann interessiert das Hier und Jetzt und vielleicht auch noch ein bisschen die Zukunft.
Wie alt warst du, als du Douglas Adams entdeckt hast?
Ich weiß nicht mehr. Wann ist es rausgekommen? Sicher 4 Jahre danach,
als ich es
dann entdeckt habe, aber müsste ich mal gucken.
Aber schon in deiner Rock'n'Roller-Zeit quasi.
Ja, ja.
Und das waren dann so Sachen, die man im Tourbus gelesen hat.
Naja, zu dem Zeitpunkt hat man noch keinen Tourbus, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass mich das echt so, das war wirklich eines der wenigen Bücher, die mich so gefesselt haben, dass ich es lesen musste, dass man auch nicht aufhören konnte und dass man dann auch die anderen Teile.
Wir haben jetzt zu wissen, was das war, so wahrscheinlich so die Zeit zwischen 20 und 30, 20, 35 oder so, genau. Als du hauptsächlich Musik und Radio gemacht hast, im Grunde. Und das war schon durchaus so eine Zeit, wo Literatur dann auch nicht so sehr eine Rolle spielte.
Nee. Ich habe auch Douglas Adams nicht als Literatur empfunden.
Also,
das war Pop.
Ja.
Wobei heute ist Literatur ja ganz oft Pop. Da muss ja die Autorin möglichst jung sein und möglichst ausschweifende sexuelle Erlebnisse schon hinter sich gebracht haben. Dann ist das auch Pop. Und das scheint natürlich dann erstmal in der FAZ an.
Tauchen ja bei dir so mehrere,
das Top-Organ Deutschlands,
mehrere Bücher auf, weil wir vorhin eben das Stichwort Science Fiction hatten, aber du jetzt so die klassische Science Fiction auch eher abgewiesen hast.
Nö, nicht abgewiesen. Ich habe schon dann irgendwie das ein oder andere gelesen und fand das auch irgendwie auch spannend und habe es auch zu Ende gelesen, aber es hat mich, ich könnte dir total wenige dieser Geschichten jetzt ansatzweise wiedergeben. Und da gibt es wieder dann auf eine Art eine Parallele zu Comics, weil ich auch Comics als Jugendlicher konsumiert habe, also nach Mickey Mouse dann auch so ein paar erwachsenere Sachen oder so und das aber auch irgendwann sein gelassen habe, weil es mich nicht mehr fasziniert hat. Das hatte nichts mehr. Ähnlich ging es mir mit der Science Fiction. Und dann kam auf der Comic-Ebene, ach Gott, ich und mein Gedächtnis, ich glaube so, das muss auch Anfang der 80er gewesen sein. Anfang, Mitte der 80er gab es große Revolution im Comic-Bereich, finde ich. Also da kamen Leute, die alte Figuren wie Batman genommen haben und in komplett
Frank Miller,
komplett neuen Kontext gesetzt haben. Und was Ähnliches passierte auch in der Science-Fiction mit diesem Cyberpunk-Genre, wo halt dann Bruce Sterling und William Gibson natürlich. William Gibson übrigens der einzige Autor, mit dem ich jemals mehrere Tage zusammen verbracht habe und den ich in Anführungsstrichen kennenlernen durfte.
Wie das?
Komme ich gleich nochmal drauf, kann ich gerade erzählen. Wenn wir schon über Literatur und Autoren reden. Aber das hat mich dann tatsächlich doch extrem beeindruckt, weil das war nicht mehr dieser Science-Fiction, bei dem es darum ging, dass auf irgendeinem, in einer fremden Galaxie, auf einem Planeten, die Murks wohnen, die sich von Bakterien ernähren, sondern das war Science-Fiction im Hier und Jetzt. Das war eigentlich schon Gegenwart. Das war eigentlich die Gegenwart auf volle Lautstärke.
Das war aber in gewisser Weise, also wenn man es jetzt so biografisch sieht, natürlich auch deinem Interesse an Computern geschuldet.
Absolut.
Du warst schon irgendwie ziemlich früh Computer-Nerd, also schon weit in den frühen 90ern oder vielleicht so spät 18 wahrscheinlich da. Also so genau in dieser Zeit.
Ja, so Heimcomputer natürlich schon vorher, aber dann viel eher so Internet fasziniert. Ja. Also gar nicht mal der Computer an sich, sondern schon diese Vernetzung untereinander, die ich doch sehr spannend fand. Und dann natürlich diese gesellschaftlichen Visionen, die die Leute da entwickelt haben. Auch jemand wie Neal Stephenson war das, Snow Crash, ne, der vorhergesehen hat, die Visualisierung eigentlich dieses Netzes und wie, also der hat dieses Bild gemacht davon, dass das im Grunde genommen, und zwar sehr bevor das Internet hierzulande in irgendeiner Form Mainstream war, wie es jetzt mal bezeichnen würde, also wo jeder weiß, wie man zu Amazon und eBay kommt und so, der im Grunde genommen dieses sehr hübsche Bild gemacht hat, dass es eigentlich wie Städte sein wird, also mit den großen Hauptstraßen, in denen alles blinkt und leuchtet und so weiter. Das sind halt die Ebays und Amazons dieser Welt und so. Und es hat, dass dieses Netz aber auch immer Seitenstraßen haben wird, wo die kleinen Läden sind und aber auch Viertel haben wird, in die man vielleicht besser nicht gehen sollte, weil es da gefährlich wird im Sinne von, so, also im Sinne von Cyberkriminalität heutzutage, wenn man das so schön sagt, oder natürlich auch irgendwie den Schmuddelkram und so. Und das Bild fand ich total faszinierend, zu sagen, ja, es ist eigentlich genauso, wie auch eine Großstadt funktioniert, nur noch natürlich viel, viel größer. Und ein zweiter unglaublich spannender Aspekt fand ich damals und eigentlich auch noch heute war, dass sich Menschen da als Avatare bewegen, ne? Und nun haben wir ja heute auch unser Facebook-Profilbild und bla, und das ist natürlich alles nicht 3D oder so. Ist aber ja nicht unvorstellbar, dass es mal dahin kommt. Und die spannende These, die er da in diesem Roman, also es ist ja kein Sachbuch, sondern ein Roman, die These, die er da zwischen den Zeilen aufstellt, ist, dass je besser die Leute sind in Sachen Programmierung und je mehr Geld sie haben, je mehr Technik sie sich also leisten können, desto ähnlicher war in diesem Roman ihr Avatar ihrem eigentlichen Dasein. Das heißt, die Leute, die durch die Gegend gerannt sind und 2 Meter groß waren oder Frauen mit künstlich vergrößerten Brüsten waren in dieser virtuellen Welt, da hat man gleich gesehen, ach, das sind irgendwelche Spinner.
Oder der aber, ist in Wirklichkeit nur 1,67 wie Herr
Kuttner. Genau. der ist garantiert nicht der Muskelprotz, als der sich hier darstellt. Die Leute, die wirklich schon länger dabei waren und so, die sahen dann so aus, dass man sich dachte, so sieht der wahrscheinlich auch im echten Leben aus. Was ein ganz spannender Aspekt ist, finde ich. Und dann gab es die dritte Form von Avataren, die waren eher so zweidimensionale Fotokopien. Mhm. Das waren dann so eher die Hacker, die mal ganz schnell was gucken mussten.
Ja.
So, das fand ich so ein paar echt einfach extrem nette Gedanken vor auch inzwischen 15 Jahren oder
so. Da war ja, war Stevenson mit Snow Crash der erste so wirkungsvolle Cyberpunk?
Nee, das waren schon Gibson Roman und Sterling Gibson. Eher. Und Gibson hat halt mit Neuromancer irgendwie und im Grunde genommen diese ganze Matrix-Geschichten vorweggenommen. Ja. Also das ich glaube, er hat es auch selbst die Matrix
genannt. Wann ist der rausgekommen? Weißt du das,
Neuromancer? Anfang der 80er muss das gewesen
sein. Anfang der 80er? Ja. Ach, das ist ja noch weit vor.
Dürfen wir iPhones benutzen?
Ja, natürlich, hier, klar, kannst du irgendwie gucken? Nachgucken, kein Problem. Du bist ja jetzt so netzaffin, du bist ja da praktisch. Ja,
hier, haben wir denn hier
zu Hause, du duzt dir alle im Netz.
Du duzt das Netz. oder mache ich da jetzt gerade einen totalen Fehler? Ich bin ja leider mit den Jahrzehnten, komme ich ja langsam.
Anfang 18, das scheint mir irgendwie doch recht früh, ja?
Da steht die Mauer noch?
Da war es, da stand die Mauer noch. Also da stand die Mauer noch.
Ich meine jetzt. Das ist ja immer so peinlich, dass man dann. Aber kann man mal sehen, man muss in der Schule gar nicht mehr aufpassen, weil man hat ja ein iPhone dabei. Wenn ich jetzt noch tippen könnte.
Das ist, ach, ich meine, ich finde es irgendwie. Ich finde es. 99? Ich finde es jetzt nicht so schlecht, quasi im Netz, in der Büchersendung quasi auf dem iPhone dann doch noch zu lesen. Mal sehen, wer von uns schneller ist. Gibson Neuromancer, ja, wann ist es erschienen? Du wirst hoffentlich gleich die Antwort haben.
Sobald ich hier irgendwie mal hinkriege.
Aber das war in gewisser Weise schon dann auch deiner, wie soll man sagen, deiner Faszination mit dem Netz quasi.
Das muss Anfang der 90er
sein. Anfang der 90er muss es eher gewesen sein, oder? Das kann ja nicht sein,
Anfang der 80er.
Also Netz war ja, ging ja so.
Das ist ja total
Anfang der 90er los, oder?
Wir haben es ja auch gleich. Warte mal, guck mal hier. Nee, 1984. Ich bin gar nicht so.
84?
Gar nicht so falsch.
Oh, im George Orwell, ja? Hast du Orwell gelesen?
Ja.
1984?
Ja, großartig.
Hat dich beeindruckt.
Ja, und da, das ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil doch, da kann ich auch tatsächlich sagen, das habe ich selbst, als ich noch in der Schule war, gefressen, das Buch. Das war toll.
Sag mal, aber wenn du jetzt gewissermaßen so was wie Orwell, dann Gibson, dann vielleicht Snow Crash. Ich fand ja faszinierend, wir kennen uns ja nun ewig, den muss man ja auch nicht verheimlichen, gewissermaßen deine Euphorie für neue Technologien, die ich immer nicht so ganz teilen konnte, weil für dich ja immer dahinter stand, dass die in gewisser Weise auch zur Weltverbesserung beitragen oder gewissermaßen Möglichkeiten sind, eine irgendwie schönere oder gerechtere oder was auch immer Welt herzustellen. Mhm. Und meine These ja immer, die du jetzt fast mit deinem Verweis auf Gibson bestätigt hast, eher die ist, dass sich eigentlich nur die Welt da reproduziert, in der wir auch leben. Im Netz wiederholt sich dann eigentlich nur das, was wir hier draußen auch haben. Und in gewisser Weise geht die Schere eher auseinander zwischen denen, die teilhaben, zwischen den klugen, reichen, schönen und den irgendwie abgehängten.
Ja, man muss sich natürlich da von einigen von so einem Teil der Utopien freimachen inzwischen, weil was man ja genauso wenig, also inzwischen muss man sogar aufpassen, dass es nicht zu einer Techno-Diktatur kommt, also nicht im Musiksinne Techno, sondern zu einer Technik-Diktatur kommt, weil wir sind ja inzwischen an einem Punkt, wo quasi nur noch der Systemadministrator irgendwie wirklich durchblickt und vielleicht auch noch überhaupt einschätzen kann, was er da gerade treibt oder ob es auf welchem Terrain er sich bewegt. Und das ist natürlich auch, kann man eigentlich, wenn man ein bisschen negativ mal denkt, als auch negative Entwicklung betrachten. Dass also der Normalbenutzer, weiß ich nicht, stellt dein iPhone gerade eine gesicherte Verbindung her zu Amazon oder nicht? Weißt du, mit der App.
Ja.
Du kannst es irgendwie rausfinden und so. Ich glaube nach wie vor daran, dass das ein extrem nützliches Werkzeug sein kann, bin aber eigentlich schon seit längerer Zeit, was auch meine Zurückhaltung im Schreiben von Texten, die sich damit auseinandersetzen, ein bisschen erklärt. Ich bin gerade in so einem Findungsprozess, was die Betrachtung dieser ganzen Entwicklung angeht, weil ich inzwischen so ein paar Entwicklungen sehe, die ich überhaupt nicht gut finde. Also zum Beispiel auch, es nützt ja nichts, wenn wir alle begeistert sind über Facebook und Twitter und die Revolution im Nahen Osten und so weiter, wenn wir dabei völlig vergessen, und viele tun das natürlich nicht und denken daran und schreiben auch drüber, aber der Mainstream vergisst dabei völlig, wie unfassbar kontrollierbar die Menschen dabei sind. Also wenn ich, alle Medien berichten darüber, dass, weiß ich nicht, jemand ein Video gemacht hat von Verletzten oder Toten im Iran zum Beispiel, deren Echtheit dann auch nachgewiesen wird. Und das wurde dann per Twitter und Facebook rausgeschickt. Aber was ist mit dem eigentlich passiert, der das aufgenommen hat? Mhm. Der für den Provider im Iran natürlich sofort auffindbar ist. Mhm. Also über ein, egal ob iPhone oder Android oder der ganze Kram, wir sind einfach sofort identifizierbar, auch für ein Regime. Und das ist so ein Aspekt, ich fürchte, da werden wir noch einige Beispiele sehen, wo man schon dann irgendwie wahrscheinlich nochmal schlucken muss und sagt, okay, in welche Richtung, ist das tatsächlich die Richtung, in die wir gehen wollen?
Gibt's über sowas, sagen wir mal, so Cyberpunk-Romane, die das irgendwie deutlich thematisieren?
Bis jetzt noch nicht.
Also sagen wir, die frühen sind ja eher schon die noch halbwegs euphorischen oder eher beschreibenden oder so eine Welt entwerfenden.
Ja, aber euphorisch ist, glaube ich, trotzdem schon auch nochmal der falsche Ausdruck. Es scheint so ein paar, nachdem dieses Cyberpunk-Genre ja auch dann irgendwann abgeflacht ist und ich auch trotz aller Liebe für den Mann und trotz großem Respekt, den ich für seine Art zu schreiben habe, aber auch Gibson hat mich mit den letzten ein, zwei Büchern nicht mehr so richtig mitgerissen, muss ich zugeben. Obwohl er immer total...
Hast du David Soares gelesen? Diesen, wie heißt denn der? Das zweite heißt Darknet. Den ersten habe ich gelesen. Der ist schon faszinierend. Der zeigt im Grunde genau diese Kontrollierbarkeit der Welt durchs Netz. Kannst du dir merken? Ich sag's dir dann irgendwie nochmal. Ich schicke dir dann meine Literatur. Also das war jetzt, sagen wir mal, so in diesem Cyberpunk-Genre ein Buch, was mich wirklich extrem überzeugt und extrem fasziniert hat und in gewisser Weise so erschreckend ist, weil es eigentlich an die Technologie, die tatsächlich vorhanden ist. Also es ist kein großer Zuschuss anschaut und gewissermaßen so ein Computerspiel der Welt überstülpt in gewisser Weise und das irgendwie wirklich die Welt rausträgt.
Das Spielen ist zum Beispiel echt ein super spannendes Thema in dem ganzen Zusammenhang. Na klar, irgendwie, ich meine, also auch was jetzt gerade passiert ist mit ich hatte so einen Science-Fiction-Moment vor zwei Tagen und zwar ist doch dieses, das Sony PlayStation Network ist doch gehackt worden, ne? Also die haben ja irgendwie diese ganzen 77 Millionen Kundendaten, Entschuldigung, futsch, wo man hinterher feststellt, also selbst bei einem System wie Spreeblick, was garantiert nicht hacksicher ist, aber selbst da sind alle Passwörter chiffriert in der Datenbank. Das heißt also, ich kann selbst nicht mal mein eigenes Passwort in der Datenbank, obwohl ich Zugriff auf diese Datenbank habe, kann ich das nicht lesen, weil das ist verschlüsselt. Ich kann mir nur ein neues generieren.
Wer kann es denn aber lesen? Du bist doch der König von Spreeblick.
Naja, ich bin natürlich auch nicht der König. Es ist unser ist Christoph, der die Technik tatsächlich im Griff hat. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass auch er diese Passwörter nicht lesen kann. Selbst obwohl er direkten Zugriff auf den Eintrag in der Datenbank hat. Die sind einfach da verschlüsselt und die könnte man auch wieder irgendwie bla, aber viel zu viel Aufwand. Was ich damit sagen will, ist, offenbar waren bei Sony die Kreditkartendaten nicht mal verschlüsselt. Und die hatten so eine lächerliche Grafik veröffentlicht, die dann auch bei Spiegel Online gezeigt wurde. Das war, als ob so ein 12-Jähriger zeigt, wie so ein Webserver funktioniert. Und wieder so, Firewall, weißt du, denn so ein Strich, so, hier sind sie reingekommen. So. Das war wirklich absurd zu sehen, mit welcher... ich meine, da muss doch, wenn jemand 77 Millionen Kundendaten weltweit hat, der muss doch... Da stelle ich mir doch vor, dass da irgendwo in der Wüste 300 bewaffnete Männer um den Server drumherum stehen, weißt du? Also im übertragenen Sinne.
Ja.
Das hat mich schon schockiert, dass die das so auf kalten Fuß erwischt und dass es vor allen Dingen so lange dauert, bis sie es wieder hinkriegen, was ja nichts anderes bedeutet, als sie haben das echt komplett neu aufgesetzt, den ganzen Scheiß. Jetzt läuft es wieder und jetzt hat der Sony-Chef so ein Video veröffentlicht und damit bin ich bei diesem Science-Fiction-Moment, da ist es mir echt eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil da sitzt dieser japanische Unternehmensleiter, sitzt an so einem großen Schreibtisch, man sieht im Anschnitt noch so einen Monitor und so eine Computermaus rumliegen auf dem Schreibtisch, der sitzt da kerzengerade natürlich, sehr freundlich, zwischendurch bemüht er sich um so ein Lächeln, was ihm nicht so richtig gelingt, im Hintergrund sieht man, dass es offensichtlich Nacht ist oder wenigstens abends, also man sieht so ein bisschen von so einem Hochhausblick aus, so ein bisschen Verkehr auf den Straßen oder Lichter, die sich bewegen. Und er trägt diesen Vortrag vor, wie sehr er sich bedankt bei den PlayStation-Benutzern, dass die so eine Geduld hatten und wie unendlich leid ihm das tut und dass sie natürlich alles dran setzen und so. Und das wird immer absurder, weil der redet nur über Dinge, die waren noch vor 2-3 Jahren, hat die keiner verstanden. Identity Theft, also Identitätsdiebstahl und so. Und du bist mittendrin in einem fucking Science-Fiction-Roman. Da entschuldigt sich der Sony-Konzernleiter und versucht seine Kunden vor möglichem Identitätsdiebstahl zu beruhigen.
Ja.
Völlig absurd. Und das ganz in dieser doch leicht fast gespenstischen Szenerie, die genau, da könnte auch ein Avatar sitzen, da könnte auch eine 3D-Animation sitzen. Das ganz merkwürdiges Video.
Ist etwas, was einen dann nicht besonders optimistisch in die Zukunft schauen lässt, oder?
Naja, es gibt ja diese große Diskussion der Post-Privacy, wo sich inzwischen auch im Netz irgendwie die sogenannte Spackeria drum sammelt, die sich also quasi so mit so einem selbstgeißelnden Begriff, so wie es die Punks ja irgendwie auch getan haben, wobei ich jetzt den Vergleich doch extrem weit hergeholt habe, die also der Meinung sind, es gibt sowas wie Privatsphäre nicht mehr oder Privatheit und es gäbe so eine Post-Privacy. Wir müssen uns halt dran gewöhnen, dass alles öffentlich ist. Und ich persönlich finde dann den Namen Spackeria schon sehr gut gewählt.
Aber letztendlich haben sie wahrscheinlich recht. Wir müssen zurück zu den Büchern.
Ja, genau.
Sag mal, kann man denn, das würde mich nochmal interessieren, also umgekehrt, weil es mir irgendwie nicht ganz gelungen ist, Neil Stephenson's Snow Crash. Kann man das heute noch lesen? Ich habe damals irgendwie vor ein paar Jahren Necronomicon gelesen. Gut, das war irgendwie ein... Das fand ich irgendwie schon ganz gut, weil doch irgendwie in anderen Bereichen spielte und weil Zweiter Weltkrieg nochmal thematisiert wird und Japaner und so. Und da war ja dieser Cyberpunk-Aspekt eher ein zweiter, aber es war natürlich auch ein Thriller, der irgendwie sehr filmisch geschrieben war, ja, gewissermaßen die subjektive Kamera rast immer durch die Welt über 800 Seiten, dann schon aber sehr schlüssig und gut gebaut und irgendwie spannend. Ich bin dann auch so Fan von so Page-Turner-Dingern. Dann habe ich versucht, Snow Crash zu lesen und das schien mir schon ein bisschen altbacken. Ja, wo ich dachte, naja.
Ist ein bisschen angestaubt. Wenn man so ein Fable hat für so komische, also für so Zukunftswelten, dann kann ich The Wind-Up Girl empfehlen. Das gibt's, glaube ich, auch noch nicht auf Deutsch. Das ist, ich muss aber nachgucken, von wem das ist, weil...
Gibt's das wenigstens mit Untertiteln?
Ja.
Ja, super, okay. Nein, David Suarez ist Demon, heißt der.
Ah, okay.
Den ich meine, den ich vorhin irgendwie...
Wo habe ich mir denn jetzt aufgeschrieben?
Meinte, gewissermaßen so eine eigentümliche fast Dystopie, könnte man sagen... Das Verhältnis zwischen Computerspiel und Realität.
Paolo Bacigalupi heißt der, The Wind-Up Girl. Ist auch so eine nahe Zukunftsvision. Auf jeden Fall sehr spannend geschrieben und fühlt sich so ein bisschen cyberpunkig an, im Sinne von, geht es viel auch um Nahrungsmittel und so.
Sag mal, ist da nicht irgendwie so ein bisschen schaler Geschmack oder ein bisschen traurig, wenn man sagt, ach, es ist eigentlich sehr angestaubt jetzt, das Buch? Trotzdem, also man... Im Grunde kennt es ja jeder, der ist so ein bisschen in dem Bereich.
Es überlebt eine gewisse Zeit, glaube ich. Nicht, wenn, dann nur in seiner damals großartigen Visionsfähigkeit oder so. Ja. Und dann ist es, ja, ach nö, traurig finde ich das nicht. Aber es ist nicht wie zum Beispiel, vielleicht können wir ja das Genre wechseln, ein anderes Buch, was unbedingt hier in dieser Sendung erwähnt werden muss, wo wahrscheinlich jetzt auch ganz viele, die es hören, nicken, ist halt Life of Pi, also Schiffbruch mit Tiger zum Beispiel.
Ja.
Das war...
Wollte ich gerade fragen, Jan Martell?
Ja. Wo ich, glaube ich, interessanterweise mich erst in der Vorbereitung zu dieser Sendung gefragt habe, was hat er eigentlich noch so geschrieben? Und gedacht habe, komisch, ich habe nie ein zweites Buch von ihm gelesen, obwohl das... ein Buch ist, was mich vor einigen Jahren, als ich es halt gelesen habe, unfassbar umgehauen hat. Also wo ich auch gemerkt habe, wie falsch es sein kann, ein Buch so schnell wieder hinzulegen, weil da ja nun wirklich dieses letzte Zwanzigstel das einfach
der Schlüssel zum Ganzen ist.
Ja. Und allein diese Form zu wählen und diesen Mut zu haben, hat mich extrem beeindruckt. Und dann hieß es ja irgendwann, dass der verfilmt werden soll. Und ich habe dann irgendwie tatsächlich nächtelang überlegt, selbst wie kann man dieses Buch verfilmen? Also wie soll das gehen?
Kannst du mal beschreiben, was dich an dem Buch so fasziniert hat, was die Stärke irgendwie ausmacht? Also ist ja erstmal eine bizarre Story, ein indischer Zoodirektors Sohn, alleine auf Schiffbruch, ist dann mit einem, Zebra, Hyäne, Tiger zusammen, die sich quasi so halbwegs gegeneinander auffressen, wird dann von jemandem gerettet, der vom Tiger wieder aufgefressen wird und zum Schluss kommt die Polizei und fragt, wie war's denn?
Und glaubt sie andere, nicht. Ja, und dann kommt aber eine ganz andere Geschichte, die wahrscheinlich die echte ist. Und das ist erstens, also es gab einen Moment in dem Buch, so im dritten Drittel, also das dritte Drittel, an dem ich dachte, oh, jetzt ist gut, jetzt kann ich langsam nicht mehr auf dem Meer rumschippern. Ich glaube, ich habe jetzt alles über Fische gehört, die man essen kann und wie man die erlegen muss und so. Er hat immer noch den Bogen gekriegt. Erstens fängt das hat so viele Phasen, das Buch, und es tippt dir immer wieder von hinten auf die Schulter und du drehst dich um und drehst dich nie wieder in die Richtung vorher zurück. Ich glaube, das ist so am besten, was ich beschreiben kann. Also es geht immer wieder in eine neue Richtung, die dich aber sofort so mitnimmt, dass du dran bleibst. Und das ging schon los ganz am Anfang. Ich erinnere mich dann, dass bei diesem Buch der allein die Beschreibung, wie er Zoos zum Beispiel beschreibt, so ja, als Zoodirektors Sohn oder so, wie man Zoos hierzulande gar nicht beschreiben würde. Also, dass er so sagt, das ist alles toll für die Tiere. Und warum, es klingt jetzt so banal und doof, aber man muss es wirklich lesen. Diese völlig andere Sicht eigentlich mal auf diese Institution Zoo. Aber das ist eigentlich, das hat mit dem Buch nicht wirklich was zu tun, sondern du fängst halt erstmal an, diese Charaktere, diesen Charakter kennenzulernen und seine Herkunft kennenzulernen. Und dann erleidet er halt diesen Schiffbruch. Und dann ist es eine Weile ein Abenteuerbuch. Und am Ende wird das unfassbar dramatisch, finde ich, und rührt dich wirklich an.
Und irgendwie endet es auch bei Gott, oder?
Das ist die große Frage. Das kann bei ganz vielen enden, finde ich. Je länger man drüber nachdenkt, kann es eine Parabel für ganz, ganz viele Sachen sein. Also ich glaube, dass unter anderem vielleicht auch sogar das Dritte Reich irgendwie mit da eine Rolle spielt, mhm, bei der Geschichte und so. Also da kann man ganz viel reininterpretieren. Und ganz egal, was man da reininterpretiert, es bleibt großartig. Und selbst wenn man nichts reininterpretiert, sondern es einfach nur 1:1 als Roman nimmt, ist es fantastisch geschrieben und toll. Ja, ist ja.
Das fällt aber schon in die Reihe deiner Spätlektüren, oder?
Absolut, ja. Ich habe auch tatsächlich erst so in den letzten Jahren wieder, oder naja, schon ein bisschen mehr als 2-3 Jahre, aber so in den letzten 10 Jahren wieder angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen. Immer noch fange ich viele Bücher an, immer noch lese ich viel zu viele Sachbücher, wobei es auch da ein paar großartige gibt, die man absolut.
Dann lass uns kurz über Sachbücher reden, das finde ich ja irgendwie gar nicht so illegitim. Literatur oder Bücher heißt ja jetzt nicht nur Belletristik oder Lyrik, sondern durchaus auch Sachbücher. Gibt es da, also jetzt sagen wir mal, außer diese unmittelbar ingenieurswissenschaftlich, nee, computeresken, also
nicht unbedingt Anleitungen.
Fachbücher.
Nee, ich meine jetzt ja nicht unbedingt die Manuals, aber habe ich blöderweise nicht aufgeschrieben. Ach, aber
schönstes Buch, das iMac Handbuch.
Genau. Wie man GarageBand genau richtig einsetzt. Twitter für alle. Ich meine, ein Buch über Twitter schreiben zum Beispiel ist unsinnig. Aber was mich extrem beeindruckt hat und was, glaube ich, mein gesamtes Denken über das, was alles so auf der Welt in Sachen der Frage der Terrorismusverteilung und so passiert, beeinflusst hat, ist ein Buch, das heißt tatsächlich, was Terroristen wollen oder was Terroristen wirklich wollen. Ja. Ich müsste das jetzt nachschlagen, von wem es ist, aber ich glaube, das reicht, das zu googeln. Dann findet man es, von einer Frau, die sich lange auch mit tatsächlich mit Terrorismus aussteigern, aber auch mit Leuten inside beschäftigt hat, getroffen hat, versucht hat, sie zu verstehen und so. Und viele Sachen, die vielleicht eigentlich auf der Hand liegen und die man sich eigentlich denken kann und so, aber aufschreibt, aber wirklich versucht rauszufinden, was sind das eigentlich für Menschen? Was ist eigentlich what the fuck is wrong with them, sozusagen? Yeah. Und die deswegen, die ganz unaufgeregt an das Thema rangehen und sich wirklich fragt, was passiert hier eigentlich gerade? Und das ist enorm wichtig, so eine Bücher zu haben, die halt nicht irgendwie draufhauen oder eine klare Haltung annehmen. Ich meine, es gibt zu bestimmten Dingen, gibt es natürlich eine klare Haltung, aber sich einfach dieses, ja, durchaus auch Phänomen mal anzugucken und zu fragen, was passiert da und wo greifen die uns denn irgendwie so fest bei den Eiern, dass wir dann auch in Panik geraten und dann auch Dinge tun, die eigentlich dann eher zum Erfolg führen.
So. Das ist jetzt aber dann, oder nicht aber, sondern das ist ein eher aktuell politisches, also etwas, was ich zusammen mit der Auseinandersetzung.
Ein aktuell politisches Buch ist, was ich auch sehr empfehlen kann, ist Andrew Müller, ist ein Journalist, unter anderem Kriegsberichterstatter. Ein Buch, wo ich auch nicht weiß, ob es auf Deutsch ist, heißt I Wouldn't Start From Here. Sehr britische Betrachtung, der halt durch die Weltreise in die schlimmsten Krisengebiete immer rein. Wenn irgendwo was los ist, weil er irgendwann schreibt, zwei Leute trefft ihr dann immer am Flughafen. Mich und Bono. Also wo man jetzt schon so an diesem Beispiel erkennt, dass er das Ganze durchaus aber dann auch mit so einer.
Wobei ich ja da auch immer Scholl Latour zu schätzen weiß, der dann immer von der gut aussehenden, heißblütigen, dunkeläugigen russischen Übersetzerin zu schwärmen versteht und dann irgendwie schnell bei Putin und bla bla dem Rest ist und dann ist er wieder woanders und wieder eine glutäugige Übersetzerin an seiner Seite im Gespräch dann mit Gaddafi oder weiß ich wie mehr. Das schlägt schon so ein bisschen durch, aber das finde ich irgendwie auch nicht schlecht.
In 20 Jahren ein Buch schreibe, das auch so. aber Andrew Müller, I Won't Start From Here, ganz toll. So eigentlich ein Reisebericht, der aber genau eigentlich auch diese Frage stellt.
Was aber das ist dann schon irgendwie, sagen wir mal, so dieser politische Bereich, der dich dann interessiert, wo man sagt, irgendwie.
Natürlich auch ein politischer Bereich, weil man das natürlich alles verstehen möchte, was da gerade passiert. Also es ist ja, ich bin, obwohl mir natürlich bewusst ist, dass große Teile der Weltpolitik aus Absprachen und weiß ich nicht was bestehen und so, bin ich trotzdem immer noch nach den vielen Jahren Internet oder gerade wegen der vielen Jahre Internet, ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass es viel Irrsinn auf der Welt gibt und ich glaube auch, dass es viele Geheimniskrämerei gibt und so, aber ich glaube an diese große, böse Verschwörung glaube ich nicht. Was ich selbst schon bei einigen Sachen gesehen habe, dass es vielleicht oft nur einfach Dämlichkeit ist, was passiert oder so.
Da würde ich dir zustimmen. Ich würde gewissermaßen trotzdem nicht im Einzelnen Verschwörungstheorien nicht glaube, finde ich Verschwörungstheorien insofern ein Trost, als dass die wenigstens noch versuchen, nach einer Ursache zu, also wenigstens die Fragestellung finde ich schon richtig. Gewissermaßen dieses cui bono, wem nutzt es? Warum passiert etwas? Das, was eine Wirkung ist, dass das auch eine Ursache haben muss. Das ist vielleicht in der Verschwörungstheorie relativ kurz. Ansonsten stehen die Leute immer da und heben die Arme und sagen, na, geht nicht anders, kann man eben nicht machen, geht
ja sowieso nicht. Und da gibt's schon auch was dazwischen, glaube ich. Da gibt's schon auch was dazwischen, aber ich glaube, dass ich finde es immer ein bisschen befremdlich, wenn Leute hinter allem irgendwie einen Nutzen für irgendjemanden vermuten, weil, also der ist natürlich ganz oft
gegeben, das stimmt. Ich meine das nicht so unmittelbar, ich meine das bloß gegen dieses komische Gefühl hier. Da sehe ich irgendwie gewissermaßen als letzten Hort der Rationalität Verschwörungstheorien und CSI. So, und alles andere ist dann irgendwie eher, ach, ich weiß auch nicht, so mal gucken und lass uns doch mal zusammen und Kaffee
trinken. So funktioniert es natürlich auch nicht. Na, ich glaube, da gibt es schon noch eine Menge Stufen dazwischen.
Ja, gut, und, ja, glaube ich auch, natürlich. Ja,
und da ist natürlich, natürlich ist da die CIA involviert immer. Also egal, was passiert. Wahrscheinlich auch hier. Aber also es gibt so ein bisschen Verschwörung, gibt es natürlich schon, klar. Mhm. Aber so dieses ganz Absurde.
Irgendwie. Okay, aber sag mal, diese Fachbücher sind dann schon eher so, wie wir sagen, was politische Zusammenhänge analysieren. Eher so.
Ja,
also es ist schon so. Aber Geschichte schon zum Beispiel, gibt es da so?
Nee, da habe ich aber dieses angefangen, irgendwie eine kurze Geschichte, nicht eine kurze Geschichte der Zeit, sondern, ach, wie heißt dann dieses Erklärbuch für fast alles, wie heißt denn das? Was aber auch wirklich großartig ist.
Bryson, war dieses.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und das ist schon auch toll. Aber so richtig jetzt, dass ich ein geschichtliches Buch, kommt aber noch, bin ich ganz sicher.
Okay, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch mal eine Musik, sonst haben wir die ganze Zeit nur gequatscht. Ich finde es ja mal wichtig, dass zwischendurch noch eine Musik ist. Du wirst gleich von Nick Hornby schwärmen und den Song, den ich jetzt dabei habe, ja, der passt irgendwie auch ganz gut. Das ist nochmal eine Referenz zu, ansonsten werden wir dann noch Musik von dir hören, eine Referenz zu Winnie the Pooh, The Piglets, aber es freut mich deswegen, weil der Song heißt Johnny Reggae und wenn Johnny hier sitzt, dann ist es doch schon praktisch, Johnny Reggae zu spielen, The Piglets.
Does he like Mavis? He's a real tasty geezer. He's grown his ear a bit. Here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, Reggae, lay it on me. Reggae, Reggae, Reggae. Here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, Reggae, lay it on me. He'll always start a fight for me. He's always on the phone. Here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, Reggae, lay it on me.
Hörbuch FM. Ex Libris, der Büchertalk mit Jürgen Kuttner.
So, Johnny Reggae war das für Johnny Häusler, der hier bei Ex Libris zu Gast ist und von den Büchern immer wieder ins Computereske abschweift. Ist doch richtig. Wir sitzen hier im Le Cave, einer wunderbaren Weinhandlung in Friedenau, einem idyllischen Ort, einem Hort von Literatur-Nobelpreisträgern. Ja, wir sind immer noch bei der ersten Flasche Wein. Das wird hier vom Besitzer des Ladens als Aufforderung verstanden, eine zweite zu reichen. Johnny, wir werden schnell trinken müssen. Wir haben noch 20 Minuten.
Guck mal, die werden immer älter, die Weine.
Wir werden auch älter. Komm jetzt, gib hier nicht so an.
Aber denkst nicht du, so schnell wie die Weine.
Kann ich selber. Nick Hornby, High Fidelity.
Ja.
Das ist ja jetzt irgendwie...
Beschreibt meine Jugend.
Popliteratur, würde ich mal sagen.
Absolut. Nick Hornby, ich war ja erstaunt, wie viele Menschen offenbar in Plattenläden gearbeitet haben. Ich habe ja viele Jahre in einem Plattenladen, in Plattenläden gearbeitet und... Die letzten Jahre dann, waren es 3 Jahre, waren es 4, weiß ich nicht, aber in einem sehr, sehr feinen und sehr schönen Plattenladen und den habe ich die ganze Zeit vor Augen gehabt, als ich High Fidelity gelesen habe, weil es stimmt alles natürlich nochmal viel britischer und man hätte sich gewünscht, dass es so bei uns auch gewesen wäre, aber ansatzweise war es schon so, also inklusive... Ich werde nie vergessen, wie mir damals jemand Morrisseys Texte erklärt hat, ja, also The Smiths und so und da gab es schon tolle Begegnungen in dem Laden und das war genauso dieses Musik-Nerd und doch auch sehr britisch angehauchte, weil der Chef des Ladens, Bernd Albrecht, den du auch kennst, der den Laden damals gemacht hat, auch aus so einer absoluten Leidenschaft und Liebe für Musik diesen Laden eigentlich gemacht hat und auch sehr schon auch auf die Insel fixiert war mit den und Single-Importe auf Vinyl und so. Und Nick Hornbys High Fidelity hat das so exakt wiedergegeben, dieses Nerdtum und diese Streitigkeiten, ob der Drummer nun 72 ausgestiegen ist oder 73 und so. Ganz toll.
Hast du eigentlich, sagen wir mal, diese deutsche, was dann unter Pop-Literatur-Überschrift in den 90ern so gang und gäbe war, hast du das ein bisschen verfolgt?
Ich habe dann Stuckrad Barre gelesen und fand das so scheiße, das Buch.
Ja.
Wie hieß das erste?
Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe mir jetzt ein letztes gekauft, weil ich den Titel so toll fand, auch Deutsche unter den Opfern. Das fand ich irgendwie eine genau beobachtete Geschichte. Aber das sind ja auch so gesammelte Reportagen.
Der kann was und
sehr gut.
Ist auch okay.
Diese Popliteratur war für mich auch der Anlass zu sagen, ich lese nur noch Bücher von Leuten, die tot waren. Also weil die als Personen auch dann so overpräsent waren und dann immer Autoren und Journalisten, die dann noch über sich
und oder ihre Popstars Kumpels selber.
Und Popstars oder wollende Popstars, das fand ich dann irgendwie schon ein bisschen.
Das kann ich sofort nachvollziehen. Ich glaube, das war
anstrengend.
War auch Teil dessen, warum ich das Buch so doof fand, weil ich dann irgendwie dachte, boah, was für ein selbstherrlicher Sack. Aber ich glaube, dass
wie wichtig, weil du jetzt gerade von Nick Hornby so geschwärmt hast und an anderen bei diesen, sagen wir mal, Cyberpunk-Geschichten, wie wichtig ist es denn, das ist jetzt vielleicht eine etwas fiese Frage, für dich, dass du dem, was du kennst, in der Literatur wieder begegnest?
Ich glaube, das ist schon Teil. Das ist schon Teil der Sache. Doch, das. Ich glaube, das suche ich schon. Ich kann total nachvollziehen, warum Menschen, also warum zum Beispiel so eine Entscheidung, wie du sie getroffen hast, jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gesagt, nur noch.
Ja, ist jetzt auch so Slogan.
Ja, aber klar. Kann ich auch nachvollziehen. Ich kann auch sofort verstehen, warum man sich auch dafür begeistert und warum man eher so in den Schätzen der Vergangenheit gräbt oder so. Aber doch, ich glaube, ähnlich wie mit Musik eigentlich, irgendwie suche ich dann doch immer nach irgendwo, nach den Punkten, die mit mir zu tun haben. Das ist so mit dem, ich überlege gerade, dieser aktuelle Murakami, dieser 1Q84 irgendwie, fasziniert mich wirklich sehr, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich mich da irgendwo drin finde. Irgendwie nicht. Aber da ist es dann halt vielleicht doch die Geschichte. Aber nee, grundsätzlich hatte ich schon das, was mich so richtig gepackt hat, so in dieser Phase zwischen 20 und 30, waren schon immer Sachen, wo ich musste mich da irgendwie drin finden. Da gibt's das schöne Smith-Zitat, was auf Musik zutrifft, genauso wie dann eigentlich für mich auch auf Literatur, wo Morrissey in Panic damals nach Tschernobyl gesungen hat, also der Song, der nach Tschernobyl entstanden ist, Hang the DJ, the music they constantly play, it says nothing to me about my life.
Yeah.
Also, und diese Forderung habe ich, glaube ich, gar nicht bewusst, aber doch unterschwellig habe ich die auch immer gestellt an Kunst generell, an Kunst und Kultur. Ich will irgendwas, doch, ich möchte da irgendwie Fragen oder Antworten, ist mir egal, aber die irgendwas mit meinem Leben zu tun haben.
Ich finde, also ich meine, das zeichnet doch aber große, also nicht große Literatur, das zeichnet der Literatur aus, dass es einem so unvermutet dann doch mit einem selbst zu tun hat.
Na klar.
Und dann bin ich aber doch schon irgendwie, also vielleicht ist das auch so ein bisschen prägend gewesen, weil ich habe, glaube ich, als 15, 16-Jähriger so diesen ganzen Solar durchgelesen. Also weil auf einmal irgendwie so, sagen wir mal, Frankreich, 19. Jahrhundert, so ein riesen Panorama aufgemacht kriegst. Von den irgendwie Pennern auf der Straße über Künstler, Prostituierte, Markthalle, Banker, Kohlenarbeiter, Warenhaus, so eine Geschichte. Und fand das auch faszinierend. Also das war wie so ein historischer Film. Du erlebst auf einmal eine Welt, die definitiv nicht deine ist, in der man sich dann doch aber natürlich in diesen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, in diesen moralischen Fragen, in diesen emotionalen Geschichten, in diesen Lieben und so Sachen irgendwie dann natürlich doch irgendwie wiederfindet oder konfrontiert sieht mit etwas, was jetzt aber nicht sofort sich so übersetzen ließe. Weil nee, ich finde diesen Groucho Marx-Satz, ich möchte keinem Club anhören, der mich als Mitglied nehmen würde. Also
ich dachte, der wäre von Woody Allen.
Nee, der ist Groucho Marx. Ja, das treibt mich schon wirklich um. Also ich finde es irgendwie beunruhigend, in einer Welt zu leben, wo lauter so Arschlöcher wie ich rumrennen. Da will ich irgendwie nichts mehr, da reiche ich mir selber und dann habe ich, finde ich, irgendwie andere wichtig.
Ja, aber die waren noch viel größere Arschlöcher.
Welche?
Das möchte ich offen halten.
Okay.
Nein, aber das ist, ja, das verstehe ich und ich kann das sofort nachvollziehen, aber es trifft auf mich nicht zu. Ich habe wirklich, denke, das ist bestimmt auch hochinteressant. Natürlich findest du da immer Aspekte, die dich selbst auch betreffen. Natürlich, das findest du in fast allen Kunstbereichen. Mhm. Aber, in fast allen. Aber trotzdem war es immer so, dass ich an so einem Punkt gedacht hätte, okay, aber gerade zum Beispiel so moralische Wertvorstellungen und so waren ja auch ganz andere. Also dann finde ich eher spannend, wie hat sich das entwickelt? Warum hat sich's dahin entwickelt? Und es ist eine positive oder eine eher negativ einzuschätzende Entwicklung. Aber ich werte das damit auch echt überhaupt nicht. Das ist wirklich nur eine Bestandsaufnahme. Mhm. Ich habe das schon immer gesucht. Ich habe mich darin immer selbst gesucht. Vielleicht ich habe diese Faszination mit der Vergangenheit, die gibt's echt erst noch nicht so lange bei mir.
Gibt's eine Situation, wo dich, ich meine, wahrscheinlich war es immer Musik und das ist ja für jeden normalen, also für alle anderen ja auch immer Musik, so Situationen, sagen wir mal sowas wie eine Lebenskrise, ein nicht mehr weiter wissen, selber an so einem unentschiedenen Punkt angekommen zu sein, in dem dir ein Buch hat helfen können oder ein Buch wichtig war?
Nee. Das war dann tatsächlich.
Das war dann Musik.
Immer Musik, ja.
Ja, ja. Aber ja, ich hätte die Frage jetzt auch nicht beantworten können oder habe es mir eine Antwort zumindest nicht überlegt, aber das kann ja irgendwie auch so.
Ich habe es mir überlegt, ich kann es
aber relativ aber ich meine, man kann ja irgendwie auch
beantworten.
Gott oder den Sinn des Lebens im Buch suchen. Nur hat man mit Douglas Adams die Antwort. Nee, man sucht dann die Frage, man sucht dann nicht mehr weiter. Okay, kommen wir zu den Comics.
Ich fand in dem Zusammenhang ganz wichtig, ganz, ganz interessant, Dawkins zu lesen, Richard Dawkins.
Jetzt Gottes Wahn, oder wie?
Ja.
Ja.
Den ja viele, gerade so im Internet auch, also zumindest in den Internetbereichen, da gibt es ja inzwischen auch Trilliarden von, aber so in denen ich mich hauptsächlich bewege, viele, die den absolut vergöttern, wollte ich was sagen, aber die ihn sehr verehren und sehr hochschätzen und so. Und das hat, fand ich am Anfang auch nachvollziehbar. Ich glaube, es war schon wichtig, dass jemand mal so das atheistische Manifest schreibt sozusagen. Aber auf eine Art finde ich es fast absurd. Und jemand hat das tatsächlich neulich auf Twitter erwähnt, dass er meinte, dass die Atheisten ihm inzwischen fast missionarischer vorkommen als die Christen. Weil irgendwann fand ich es dann auch so ein bisschen, auch beim Lesen des Buches, dass ich so dachte, ja, ist gut jetzt. Also
Na, wobei, ich habe schon irgendwie, also sagen wir mal, die Christen waren ja wahrscheinlich auch am stärksten unter Nero, also jetzt gewissermaßen in der nicht-christlichen Welt, insofern werden die Atheisten kriegen die dann Feuer in den Augen, in einer Welt, die sich vielleicht so re-religiosisiert, wenn man das irgendwie
wenn
so
sie das sagen tatsächlich kann,
das
tut,
ist ja also schon,
das, da würden wir jetzt auch
naja, ich finde immer die Debatte jetzt, auch meinetwegen, ob es um Migranten oder irgendwas gibt, immer die Betonung des christlich-jüdischen Erbes, aus dem wir kommen, wo ich sagen würde, ich meine, ich lebe in einer Gesellschaft, die eigentlich durch die von der ich hoffe, dass durch die Französische Revolution geprägt ist und in einen Rechtsstaat, wo ich dann der alte Spruch gilt, irgendwie der Trennung von Staat und Religion. Und Religion ist Privatsache. Und da will ich dann nicht,
genau,
dass ich das da jemand irgendwie in meinen Dings da einmische.
Das ist auch tatsächlich ein Punkt, den man immer wieder betonen muss und der auch wichtig ist, dass man da immer mal wieder darauf hinweist. Bin ich sofort bei dir.
Der große Peter Hacks, Zweizeiler, die Glocke stört, es stört der Muezzin, man bringe sie zum Schweigen, die wie ihn. Das finde ich dann irgendwie großartig. Immer wieder ganz schön, reimt sich auch. Ja. Genau. Wir müssen jetzt, Johnny, wir haben nur noch 10 Minuten, wir müssen jetzt ganz ruckzuck auf Comics zu sprechen kommen, weil es irgendwie wirklich wichtig ist und ich nicht zuletzt auch erst vor ein paar Jahren im Grunde Comics entdeckt habe. Du hast am Anfang das Wort Trash, ganz am Anfang Trash gesagt, was für mich immer ein gefährlicher Begriff ist. Es gibt so einen Satz von einer Frau, die sagt, der Begriff Trash ist die Selbstverabschiedung des Intellektuellen. Also, dass man sich da über den Begriff Trash mit etwas arrangieren kann, von dem man eigentlich weiß, dass es irgendwie nichts wert ist. Also,
naja, das funktioniert genauso.
Ich bin Feind des Satzes, das ist so scheiße, dass es schon wieder Kult ist.
Ja.
Da würde ich immer an der Trennung festhalten, das ist scheiße, das ist nicht scheiße.
Ja, das muss man natürlich ganz deutlich sagen, es gibt Scheiße und es gibt Sachen, die sind nicht scheiße. Und selbst wenn andere der Meinung sind, das ist scheiße, ist es trotzdem nicht scheiße. Insofern weiß ich, was du meinst, aber ich glaube, mit dem Begriff Trash verhält es sich ähnlich wie mit dem Begriff, genauso wie die Punks sich Punks genannt haben, was ja auch Abschaum oder Müll ist, genauso wie Hip-Hopper von Niggern reden, irgendwie, was auch nur die dürfen und nicht der Weiße, der zum Konzert kommt und sagt, hey Nigger.
Ja, ja.
Und genauso ist, glaube ich, Leute, die halt Trash-Kultur mögen, die finden das natürlich nicht scheiße.
Wobei, das ist ja inzwischen auch nicht mehr Trash. Das hat doch irgendwie wirklich, also sich in Höhen
hochgeschraubt, oder? Früher war das mal, also zumindest bei den Amis war es dann Pulp halt irgendwie und
wie war denn der Weg zu den Comics? Fing an mit den lustigen Taschenbüchern?
Genau, das war erst so dieser ganze Mainstream-Müll und dann, nachdem man dann irgendwann irgendwann gemerkt hat, dass das war ja gar nicht Müll, das war ja schon das Schöne an diesen Geschichten, war doch, dass die moralisch immer so simpel waren und dass ganz klar war, welcher Charakter steht wofür und du hast, ich meine, eigentlich Disney, beziehungsweise nicht Disney unbedingt, aber gerade so diese Mickey-Maus-Geschichten sind, glaube ich, schon nochmal ein Thema, womit man wahrscheinlich viele Sendungen füllen kann. Also der Kapitalismus und so, was alles auftaucht, aber das müssen wir jetzt hier nicht tun.
Aber na, du weißt ja, die Donald Duck-Forscher, die sitzen jetzt alle im FAZ-Feuilleton.
Ja, genau.
Okay, gut.
Und das sagt dann aber auch einiges schon darüber, weswegen man das nicht machen sollte.
Beides. Aber was waren dann so der erste Comic, der für dich, sagen wir mal, die Grenzen dessen, was man sich so
genau, unter das, Comic als man gemerkt hat, dass die Geschichten nicht immer die gleichen sind, kamen dann schon die Superhelden, wo mir auch schon als Kind oder ansatzweise Jugendlicher klar war, dass das nur Sinnbilder sind.
Ja,
also
selbst
das hat man schon geschnallt. Das sehe ich jetzt gerade an meinen Jungs, dass die das, glaube ich, schon auch natürlich begreifen. Und die haben mich aber auch unbefriedigt zurückgelassen eigentlich. Also sowas wie Spider-Man und Superman, das war alles so, boah, kann man schon mal machen, aber bei Superman war es einfach total absurd irgendwann. Ich meine, es ist natürlich grundsätzlich absurd, aber es ist doch irgendwann albern, wenn gar nichts mehr geht, dann wird die Zeit zurückgedreht und das ist dann irgendwann albern. Und dann habe ich halt meinen Weg zu Batman gefunden und das war schon eine andere Nummer, fand ich, weil der eben keine Superkräfte hatte. Okay, er war Multimillionär und komischerweise zwar noch sehr jung, aber extrem gut ausgebildet in allen möglichen Martial Arts und weiß ich nicht, was es da gibt. Aber trotzdem hatte man da den Eindruck, da steckt ein bisschen mehr dahinter, weil es halt eigentlich nur eine Person war, nur ein Typ, ohne Superkräfte.
Gab es ja so eine Art Bruch mit, sagen wir mal, Frank Miller, Alan Moore,
da habe ich irgendwann aufgehört, diese Comics zu lesen, weil ich dann auch davon gelangweilt war. Und dann hatte mich ein sehr guter Freund damals darauf gebracht, hat gesagt, guck mal, wir waren zu dem Zeitpunkt mit der Band in London und er hat gesagt, guck mal bei Forbidden Planet vorbei, großer Comicladen, die es in der Form hier damals noch nicht gab, so in den 80ern. Und hat gesagt, guck dir mal an, du musst unbedingt Year One Frank Miller lesen. Du musst unbedingt Dark Knight von Frank Miller lesen. Und das waren Batman-Comics, die so düster waren und so ein geradezu psychopathisches Bild von dieser Figur gezeichnet haben, dass ich echt da saß und dachte, boah, das ist ja total geil, diese Figuren mal als das zu nehmen, was sie eigentlich sind, nämlich als totale Psychopathen.
Ja.
Und halt auch zu sagen, dass die eine Meise haben. Also die wirklich ernst zu nehmen, zu sagen, okay, was wäre denn, wenn Batman, wenn das eine Person im jetzigen Leben wäre? Ja. Der hat doch eine Meise. Das sind doch, wenn jemand irgendwie sich dieses Kostüm anzieht und so, was wäre denn das für ein Typ?
Ja.
Großartige Herangehensweise. Dann kam V for Vendetta, ein ganz tolles, großes Buch und gleichzeitig auch begleitet davon, dass ich zum ersten Mal erkannt habe, dass die Amis diesen Begriff Graphic Novel erfunden haben, um halt auch klar zu sagen, Leute, es geht hier nicht um Kinderquatsch, sondern wir schreiben hier Romane, die aber illustriert sind.
Ja.
V for Vendetta, Watchmen war ein großes Buch, was ich damals, als es nur auf Englisch gab, nicht durchgängig verstanden habe, aber trotzdem, was mich trotzdem fasziniert hat.
Ich habe ja das wirklich entdeckt über den Film Watchmen, wo ich auch eher dachte, ja, so ein bisschen Ami-Dings da, Unterhaltung, und dann doch fasziniert war, wie jetzt gewissermaßen so eine Reflexion über Comicfiguren da stattfindet und genau das, was du beschreibst, wie wäre es denn, wenn es die irgendwie wirklich gäbe und gewissermaßen so fast so was Präfaschistisches dann da im Zauberer und so irgendwie hochkommt und dachte dann, also war dann wirklich erstaunt, dass der Film 3 Stunden dauert und dachte, der war dann in gewisser Weise, ich weiß nicht, wie du den Film findest, ich fand ihn dann doch in gewisser Weise so cool, dass er quasi Sachen auch auserzählt hat, wo du sagst, wenn du jetzt bloß irgendwie so einen Film machen willst, 1,5 Stunden, schmeißt den Dialog raus, das hier, Action, Bonbon. Und so dachte ich, jetzt muss ich mir das Ding holen. Und dann hast du da diesen irgendwie 400 Seiten Comic-Roman wirklich und tauchst seine Welt ein, die irgendwie wirklich so große, große Kunst ist, wie ich finde.
Fand schon ich auch.
Wirklich irgendwie faszinierend.
Und das ging mir ähnlich mit V for Vendetta, wo ich im Nachhinein auch den Film toll fand, als ich dann geschafft hatte, den von dem Comic zu lösen, weil das Comic ja nochmal so eine eigene Handschrift auch hat, also so einen eigenen Stil, der damals auch extrem ungewöhnlich war, auch für Comic-Kultur. Ganz toll. Und dann, aber auch da bin ich inzwischen, muss ich zugeben, leider ein bisschen raus. Es gibt so ein paar Sachen, die ich dann wieder angefangen habe. DMZ ist so eine Serie, die ich angefangen habe, die auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, die schon sehr postapokalyptisch ist. Und ich mag halt auch Design. Ich mag tolle Designer und ich das fließt mit Comics sehr zusammen und so. Und
es gibt ja dann auch so andere Comic-Zugriffe, sowas wie, ich sehe es immer, Persepolis oder Richard Sorge oder Paul Auster. Sind das oder Maus, natürlich einer auch so ein legendärer. Sind das Sachen, die du irgendwie dann auch liest, zur Kenntnis nimmst, die dich interessieren?
Ja. Finde ich einen extrem wichtigen Bestandteil. Ich habe die auch gelesen und finde die großartig und ich glaube, dass Comics vielleicht für Leute wie mich, die in ihrer jugendlichen Phase irgendwie vielleicht nicht den Zugang haben zu genau eben geschichtlichen Werken oder so, ist das, glaube ich, ein großartiger Weg. Ich weiß, dass Persepolis zum Beispiel hat unser 9-Jähriger neulich gelesen. Ich glaube, es sind 2 Teile. Hat sich die irgendwann gegriffen aus dem Regal? Und hat die gelesen und ich habe noch so gedacht, boah, ist das das Richtige? Dass es nicht komplett verstehen wird, war mir klar, aber der liest halt wirklich gerne. Und dann dachte ich, ach, vielleicht ist das ein bisschen zu hart für ihn oder so. Und dann dachte ich, ach Mann, was soll's? Also lass ihn das doch lesen jetzt. Also er hat sich das gegriffen und er wird das selber merken. Und er hat das echt verschlungen. Ich bin ganz sicher, dass er davon nicht ein Viertel verstanden hat, aber er hat das alles gelesen und sich angeguckt und fand das auch im Nachhinein. Also ich habe dann auch mit ihm so ein bisschen versucht, drüber zu reden und so, und fand das auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht hat er es nur als Abenteuergeschichte empfunden oder so, aber egal, vielleicht liest er es in 3 Jahren nochmal und versteht dann nochmal ein Viertel mehr.
Wenn du jetzt so als Staubsaugervertreter eines Buches dein Geld verdienen müsstest, welches Buch wäre das?
Ich glaube, es wäre schon, es ist so langweilig, aber ich glaube, das wäre schon
Douglas Adams.
Ich glaube, das ist
auch gut. Immer wieder, wer es noch nicht gelesen hat, man muss es unbedingt gelesen haben, oder? Das gehört zu den Sachen, die man unbedingt gelesen haben muss. Was würde in einem Regal der ungelesenen Bücher bei dir ganz oben, ganz vorne stehen? Was wäre da?
Ja,
was wären die Sachen?
Garantiert Karl Marx, das Kapital.
Ja?
Ja.
Da gibt's auch unterhaltsamere Texte, würde ich sagen.
Da können wir auch später. Ich habe mich so durchgearbeitet und ich habe tatsächlich. Irgendwann habe ich gedacht, vielleicht reicht mir ja die Interpretation, vielleicht reicht mir ja, weiß nicht, bis hin zu Marx für Dummies und so, weißt du, alles. Und das ist schon echt schwer zu lesen.
Das würdest du aber schon gerne noch lesen.
Ach, weiß ich nicht.
Okay, Johnny, damit sind wir, glaube ich, am Ende.
Verdammt, Dank, wir haben total warst. Wichtige Sachen
genau. nicht erwähnt. Hast du noch eine Ergänzung?
Ich habe es gibt ganz, ganz viele.
Mensch, du wolltest doch noch deine legendäre Begegnung mit Douglas Adams, nicht mit Douglas, mit Gibson beschreiben, erzählen.
Hm. Ja, aber das klingt so doof.
Gar nicht doof, das finde ich
doch interessant. Ich erzähle dir, wie es dazu gekommen ist, weil ich glaube, das geht sehr schnell und damit haben wir dann auch, so einen Cliffhanger, für eure nächste Show. Tatsächlich war es so, dass damals mit der Band, mit Plan B, wir waren in Amerika, es ging darum, ein Video zu drehen und dieses Video drehte ein New Yorker Künstler namens Robert Longo, der vorher schon ein paar Videos gedreht hatte, unter anderem auch für R.E.M. Die waren alle so, geht so, aber was der an Kunst gemacht hatte, war extrem spannend. Der hat ganz tolle Bilder gemacht, der hat immer Leute fotografiert auf Hochhausdächern mit Tennisbällen auf Menschen geworfen und hat sie dabei fotografiert, wie sie diesen Tennisbällen ausweichen.
Ja.
Und das hat er dann gezeichnet. Also ganz absurde, tolle Bilder. Also wirklich schön. Also Robert Longo, großartiger Künstler, der glaube ich auch immer noch.
Back to William Gibson.
Hoch, ja, danke. So, und mit dem saßen wir irgendwann abends in so einem Restaurant in New York und unterhielten uns. Und ich war damals ganz pissig, weil ich diesen ganzen Kram irgendwie doof fand. Und dann haben wir uns unterhalten und sagte er, was liest du denn so? Und ich gesagt, ja, ich William Gibson verehre ich total irgendwie, Neuromancer und so. William, Bill, guter Kumpel von mir. Und ich so, klar. Weil der war die ganze Zeit so am Name-Droppen, was ist so ein New Yorker. Die ganze Zeit nur, ach, und ich habe gestern mit dem und dem gegessen und so. Und dann irgendwie, Bill, he's a good friend of mine und so. Ich sagte, klar, William Gibson ist ein guter Freund von dir, my ass, irgendwie so. Ja. Und dann sagt er, glaubst du mir nicht? Meine ich, nee, glaube ich dir nicht, du bist ein Schwätzer. Ich hatte echt einen Hals auf den. Und er sagt, ach, weißt du was, komm mit Johnny. Ist er also wirklich zu so einem Payphone gegangen, damals irgendwie in New York, hat irgendwie Hörer abgenommen, ohne die Nummer nachzugucken, eine Nummer gewählt. Er hat gesagt, William, it's Robert. Ich stehe hier mit Johnny, der ist aus einer Band, ich drehe gerade ein Video für die und er glaubt mir nicht, dass wir befreundet sind. Hier. Und drückt mir diesen Hörer in die Hand. Und ich meine, die Situation musst du dir jetzt mit irgendeinem Auto, den du extrem schätzt, dir vorstellen. Weißt du, irgendwie da. Und dann stehst du da, also ich stehe da und sage, hallo. So. Und dann war halt William Gibson am Telefon und war ein enger Freund von Robert Longo. Was später dann aus verschiedenen anderen Gründen dazu geführt hat, dass ich tatsächlich mal 3 Tage bei Gibson irgendwie in Kanada verbracht habe und eine extrem lustige und interessante Zeit mit dem hatte.
Aber der Hero bleibt Douglas Adams.
Der Hero bleibt definitiv Douglas Adams. Gibson ist ein extrem interessanter, hochintelligenter Mensch, der tolle Sachen sagt und auch geschrieben hat. Aber die durchsoffene Nacht hätte ich doch gerne mal mit Douglas Adams erlebt.
Okay, das war Johnny Häusler hier bei Ex Libris. Gewissermaßen Cyber Literature, Popliteratur, Comics, Fachbücher. Ja, eine gute Mischung. Vielen Dank, dass du da warst, Johnny.
Sehr gerne. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Hörbuch FM. Ex Libris, der Büchertalk mit Jürgen Kuttner.